Wenn du einen John Gruden fragst, der hasst die Analytics. Der macht das alle mit dem Bauchgefühl und let's go. Und ist da immer gut mit dir gefahren, hat einen Super Bowl gewonnen damit. Es gibt aber auch diese Laptop-Coaches, die leben danach, die gehen total nach Analytics und gehen überhaupt nicht nach Intuition. Ich finde, beides ist falsch. Du kannst nicht eine Sache komplett ignorieren, weil das Analytics macht halt auch dein Leben leichter als Trainer. Bestimmte Entscheidungen werden dir eben auch abgenommen, die Sinn machen. Das will ich gar nicht sagen. Aber ich finde immer noch, Football ist ein Spiel von Intuition und Erfahrung. Und wenn du Erfahrung hast und ein Gefühl für das Momentum im Spiel, da gebe ich dir vollkommen recht, dann hast du natürlich dann dreimal den Ball abgegeben und eigentlich ist alles negativ um dich herum, weil du eben auch noch im vierten Versuch gehst und vorhersehbar war, dass du es vielleicht nicht schaffst. Das sind natürlich Leute, die seit Jahren die International Games betreuen. Und Alessio hat mir genau selber erzählt, was das für ein Aufwand ist. Und er ist ja auch so, und der Tanny sind ja auch so ein bisschen Unicorns. Das sind Europäer, die vor Ort, jetzt mittlerweile auch in Mexiko und Brasilien, überall die International Games mitorganisieren. Aber zu Beginn, als es nur in London war und so, da haben sie sich im Tanny, der Engländer ist, und Alessio, der Berliner ist, dass die dann sozusagen vor Ort waren, die der Ansprechpartner für die NFL und sind jetzt in eine Rolle gewachsen. Da wurde ich sehr stolz bin auf die Jungs, dass sie das geschafft haben.
Footballerei hautnah, der deutsche NFL Deep Talk.
Hallo, moin, moin, gutes Servus, Konnichiwa, alle miteinander. Hier ist eine neue Folge der Footballerei hautnah. Und heute könnt ihr noch näher an Coach Schuan sein, denn er macht heute hier den Alleinunterhalt. Nein, macht er nicht, aber Schuan, hallo erstmal.
Hallo, hallo, heute der Lonesome Ranger hier.
Ja. Aber ganz und lonesome bist du nicht, du und ich, nee, das ist ja, also das will ja keiner. Deswegen haben wir uns noch als quasi als Rettungsanker dazwischen haben wir uns noch den Johannes geholt. Hi Johannes.
Hallo, servus zusammen. Grüßt euch.
Johannes, erzähl doch einmal, stell dich doch mal kurz dem Publikum davor vor. Wir beide sehen und hören dich ja meistens so im Hintergrund sozusagen. Und heute drängst du dich hier quasi auf.
Genau, ich habe mich total aufgedrängt, habe viel Geld bezahlt, damit ich heute mit dabei sein darf. Nee, Spaß. Martin ist noch in den USA unterwegs, in South Dakota. Und ja, ich bin der im Hintergrund die Podcasts und Videos schneidet. Ja, ich bin auch der Mitinitiator von dem ganzen Projekt, beziehungsweise Schuan hat es mit angestoßen. Ich habe es im Background dann mit vorangetrieben auch. Denn Schuan, du warst damals bei Martin und mir im Podcast, der Football hautnah heißt. Und hast uns so gemeint, hey, ja, du und Martin, ihr habt echt einen coolen Vibe zusammen. Ihr könnt so auf Augenhöhe sprechen, du aus Defense-Sicht, Martin aus Offense-Sicht. Und hab dann so dieses Projekt mit vorangestoßen, hab Kutsche auch mal angeschrieben und Daniel hat dann auch reagiert auf Instagram, ob wir denn da während der NFL-Season was machen können. So hat sich das Projekt dann auch entwickelt. Wir haben jetzt unseren Podcast, Martin und ich, jetzt eher so on hold. Wir wollen zwar auch mal wieder eine Folge dann aufnehmen, bei dem es dann mehr über den europäischen Football geht. Genau, und ich bin der im Hintergrund das Ganze schneidet. Ich bin auch Podcast-Berater und Audio- und Videocutter meiner Selbstständigkeit. Und von dem her, ja, ist das so für mich auch ein spannendes Projekt zu sehen, was da alles passieren kann im American Football. Und bin heute mal mit dabei. Ich bin jetzt kein Coach, habe auch selbst nie gespielt, bin aber seit über 10 Jahren großer Fan von der NFL und bin damals mit Martin dann auch auf ihn zugegangen, habe so gesagt, hey, vor über 3 Jahren, lass uns doch mal einen Podcast starten, so von Fan- zu Expertensicht. Und ich muss sagen, ich habe sehr viel gelernt von Martin. Und Schuan, auch wenn man mit dir spricht, das ist ja ähnlich. Also so zwischen den Zeilen, was man da so alles mitbekommt. Ich finde es immer mega spannend und hoffe, dass wir auch euch mit dem Footballerei hautnah Projekt da einen tieferen Einblick geben können, was jetzt so ein Coach machen würde in der NFL dann.
Ja, hast du gemacht.
Ich stehe Schuan so ein bisschen die Tränen in den Augen, als du gerade meintest, du kannst von ihnen ja was lernen. Das hört dann nicht mehr so auf.
Ja, aber es ist interessant und mal von deiner Seite auch und let's go. Reintauchen in die Materie.
Genau, also wir reden natürlich auch heute wieder über verschiedene Spiele, über gucken schon voraus, König der Woche machen wir, Playoff Eliminator. Ich habe auch gleich eine Frage der Woche, aber wir drehen es heute mal ein bisschen anders. Wir fangen einmal mit den Ergebnissen an und dann, logisch, müssen wir einfach mit Berlin diesmal anfangen. Da kann auch die Frage der Woche nicht gegenhalten. Und dann müssen wir einfach einmal durch. Aber ich ratte einmal die Ergebnisse durch. Wenn euch da irgendeins besonders gefallen hat oder auffällig war, dann schreit gerne mal dazwischen. Ging los am Donnerstag mit einem Spiel zum Abgewöhnen. Broncos Raiders 10-7. Klassisches Thursday-Night-Ergebnis, würde ich sagen.
Kurze Woche, oder?
Ja.
Ja, aber es starke Defense von Denver, ohne die wäre es herzlich geklappt, muss man sagen. 6 Sacks gegen Geno Smith.
Dann hatten wir natürlich das Berlin-Spiel. Die Colts schlagen die Falcons 31-25 nach Verlängerung. Da reden wir gleich noch lang und ausführlich drüber. Die Jets schlagen die Browns vor allen Dingen dank ihrer Special Teams, muss man ganz ehrlich sagen. Die Panthers unterliegen den Saints 7-17. Tyler Shaw, also schneller seinen ersten Sieg geholt als Spencer Rattler. Die Buccaneers verlieren gegen die Patriots 23-28 zu Hause. Die Vikings unterliegen zu Hause den Ravens 19-27. Dritter Sieg in Folge für Baltimore. Gehen wir später auch noch drauf ein. Auf die beiden Spiele. Die Dolphins überraschen sehr deutlich 30-13 gegen die Bills. Da müssen wir natürlich auch noch drüber reden.
Das war krass.
Ja.
Krass.
Die Bears mit einem Comeback-Sieg 24-20 gegen die Giants, die allerdings Jackson Dart im vierten Viertel verloren haben mit einer Gehirnerschütterung. Die Texans auch mit einem Comeback-Sieg gegen die Jaguars 36-29. Die Seahawks deutlich 44-22 gegen die Cardinals. Commanders, Lions, selber Ergebnis, nur umgekehrt 22-44. Die 49ers unterliegen 26-42 gegen die Rams. Und die Chargers auch am Ende sehr deutlich gegen die Steelers. 25-10. So, ja, dann lasst uns doch mal über Berlin reden. Über das Spiel, über das Wochenende, das Drumherum, die Stadt etc. etc. Football in Berlin. Schon, da muss ich natürlich dich als bist du eigentlich Neukölln oder Kreuzberg?
Neuköllner,
ja. Also quasi mittendrin. Als Berliner Jung muss ich dich fragen, du warst ja
mittendrin und nicht nur dabei.
Du hast da sicherlich noch Leute, die vor Ort waren oder die Family jetzt mitbekommen oder.
Ja, das war für mich schon von der Ferne. Ich war ja nicht da, aber es war beeindruckend für mich zu sehen, wie sie die Stadt in NFL-Farben und NFL-Folklore gesetzt haben. Das sieht man schon selten, weil für alle da draußen, die es nicht wissen, Berlin ist ziemlich groß. Und wenn man dann natürlich schafft, so eine Drohnenshow zu machen oder wo dann das große Logo ist oder das Brandenburger Tor, ja, davor ein Football-Flag-Feld aufgebaut wird mit Tribüne für die Turniere, die da liefen, die über den Berliner Verband liefen. Wo er auch der Präsident vom Berliner Verband, der Fuad Medanovic, einen super Job gemacht hat und die ganzen Beteiligten, die da alle waren, da muss man ehrlicherweise sagen, also vom Hörensagen und vom Erzählt, was mir erzählt wurde, haben die richtig Gas gegeben und das toll gemacht und das war schon beeindruckend. Also als Berliner muss man sagen, ich weiß jetzt nicht, ob es bei jedem gut ankam in Berlin, aber es wirkte schon sehr harmonisch und das war ein toller Event und ich glaube, dass das alles gut über die Bühne gegangen ist.
Wieso glaubst du denn, dass es bei manchen Berlinern nicht so angekommen ist?
Oh gut, ich kenne meine Jungs und nicht jeder ist Freund von diesem ganzen Inszenierungen und Sportinszenierungen. Okay. Das ist eben auch, machen wir uns nicht vor, es ist natürlich für jeden ersichtlich, dass das auch eine Image-Sache ist, dass da sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen wird, um eine bestimmte Message rauszuschießen. Und die muss nicht negativ sein, aber die ist eben auch amerikanisch. Das ist im Moment nicht sehr beliebt in Berlin oder in Deutschland, muss man eben so sehen. Und das sind eben, da gibt es eben auch Leute, die auch einfach nur Fußballfans sind und nicht gerne sehen, dass ihr Olympiastadion jetzt zweckentfremdet wird. Das gehört dazu. Das ist aber nicht nur hier so, sondern das ist in Krefeld genauso nach der EM gewesen wie woanders. Deswegen meine ich, Berlin ist sehr divers und da kannst du davon ausgehen, dass da auch viele gar keinen Bock drauf hatten. Nichtsdestotrotz fand ich toll, dass man sich gemerkt hat und dass es doch wirklich wie ein großes Happening rüberkam.
Ja, ja. Also jetzt muss ich sagen, das fand ich auch beeindruckend. Jetzt im Vergleich zu Frankfurt oder auch München hat halt Berlin doch nochmal eine andere Historie. Ich meine, es war halt zufällig jetzt am Jahrestag vom Mauerfall auch und die haben das auch, ich meine, das war angeblich Zufall, aber die haben das noch sehr schön mit inszeniert, mit dem Wind of Change und so weiter. Das gibt schon nochmal eine andere Message dann, wie jetzt in Frankfurt oder München von der Historie her, auch gerade für die Amis dann, ist es nochmal ein bisschen mehr besonders und das hat es für mich schon besonders gemacht, obwohl ich jetzt vom Stadion her, obwohl das Olympiastadion natürlich auch Historie hat, allerdings so in Frankfurt oder München hast du halt keine Tatanbahn, da bist du näher am Spielfeldrand. Da, wenn du im Stadion bist, sitzt natürlich schon Ticken weiter weg, so wenn du das Spiel verfolgen willst. Aber so das Ganze drumherum fand ich schon richtig gut.
Und Johannes, wir haben ja darüber gesprochen, mir kam das Stadion dunkel vor. Also ich habe das Gefühl, dass diese Stands und diese Mid-Level-Stands in den USA beleuchtet sind, wenn ein Spiel ist. also bei Nachtspielen, das war, für mich wirkte das wie eine schwarze Masse. Man hat nicht viel, in meiner Übertragung, die, aber gut, mein Fernseher ist vielleicht nicht so gut, aber ich hatte das Gefühl, dass die Tribünen sehr schwarz waren und eigentlich nur das Feld heavy beleuchtet. Und das ist ganz anders, als man das kennt von der NFL, von den Spielen. Da habe ich das Gefühl, dass die Stadien immer komplett beleuchtet sind. Man kann die Zuschauer auch sehen in der Fernsehübertragung. Sei es ein Nachtspiel im Dom, auswärts, außerhalb mit offenem Dach. Das habe ich nie empfunden, dass das schwarz ist drumherum. Und das Olympiastadion war für mich schwarz. Das war für mich eine schwarze Masse drumherum. Was auch wieder was hat, wenn dann nur das Feld so extrem beleuchtet ist. Ich habe zu meiner Frau gesagt, da war bestimmt wieder irgend so ein Hausmeister, der gesagt hat, nö, mach ich nicht an. Ich kenne ja meine Pappenheimer in Berlin und ich habe dann zu ihr gesagt, kann sein, dass die NFL nicht wusste, dass sie dich anmachen, weil der Klaus das nicht anmachen wollte. Ja, aber gut.
Das ist ich finde ja so ein bisschen das Stadionerlebnis hat so ein bisschen das Ganze, war so ein Mikrokosmos. Du warst, Berlin ist halt riesig, ne? Und so war es auch im Stadion. Du warst irgendwie ein bisschen weiter weg. Es waren lange Wege. Ja? Ich war ja in Berlin und war auch mit meinem kleineren Sohn da unterwegs und der wollte sich alle möglichen Geschichten angucken. Ja, Brandenburger Tor, Potsdamer Platz. Dann waren wir auf dem Uberplatz, da war die Footballerei ja groß vertreten. Dann wollte er noch zum Chiefs Haus, wo sein Bruder arbeitet. Dann wollte er zu den Panthers und so zum Döner von den Buccaneers. Und also wir sind viel unterwegs gewesen. Ich bin ja auch Berliner, ja. Wir sind ja hier in der Überhand in der Sendung und
ich bin Franke, ja, ich kann nicht mithalten.
Es ist halt völlig anders als in München. Ne? In München bist du ja wirklich, du bist aus einem Wirtshaus rausgefallen und hattest vier andere direkt in Spuckreichweite geführt. Ja? Also das ist halt irgendwie auch, fand ich in München dann doch schöner, dass es eben für die Fans so alles noch zentraler ist, Frankfurt genauso. Ist aber halt auch Berlin. Also enger kriegst du es gar nicht wirklich hin, muss man auch ehrlich sagen, dass ich das dann so verteile, ist ein bisschen klar. Aber es ist natürlich ein bisschen schade, weil du halt sehr viel unterwegs bist, um mal von A nach B zu kommen. Einige Dinge kriegst du dann einfach zeitlich gar nicht mehr hin, weil es dann einfach schon ein bisschen weit weg ist und ja auch nicht alle Geschichten immer den ganzen Tag offen hatten. Aber was ich gesehen habe, war auf jeden Fall, sag ich jetzt mal, ein Großteil der Teams, die vor Ort waren, sind ja nicht nur die Colts und die Falcons, die haben sich echt nicht lumpen lassen, klar. Die beiden Teams, die spielen sowieso, die sind ja immer dann entsprechend groß vertreten. Aber auch bei den anderen Teams war das mehr als, keine Ahnung, ein paar Aufkleber an der Wand, sage ich jetzt mal. Ja, also da wurde schon Aktivierungen gefahren, da wurden Spieler eingeladen, da wurden so ein paar Faces, Influencer und hast du nicht gesehen. Da wurde schon ordentlich was gemacht. Das hat mir gut gefallen. Da war gut was los. Auch der Fanshop, wobei ich... Wenn du mal in der NFL oder im College, in einem Stadion, in einem Fanshop warst, dann finde ich das immer amüsant, dass das so gefeiert wird, der Fanshop. Ja, der ist eigentlich ziemlich klein, wenn man den mal mit einem NFL-Spiel wirklich vergleicht. Dann ist da, so sage ich jetzt mal, die Grundausstattung da vorhanden. Klar, dass sich jetzt niemand hier Bettwäsche unbedingt kauft oder ich weiß nicht was, es gibt ja wirklich alles in Amerika in den Fanshops, ist schon klar. Ne, ich fand es gerade am Brandenburger Tor, fand es natürlich ziemlich witzig mit dem kleinen Footballfeld, was da aufgebaut wurde. Max von Garnier, auch Freund der Footballerei, war ja da groß am Start. Das fand ich ziemlich cool, weil es natürlich auch von der Optik schon mal sehr geil aussieht. Das hat so, sag ich jetzt mal, Olympia Paris für Arme. Ja, so, aber ist nicht böse gemeint. Es hatte sowas wie Paris, so in klein halt. Fand ich sehr cool. Nee, es war insgesamt wieder ein Riesen-Happening. Ich war überrascht, wie viele Colts-Fans es dann doch auf dieser Welt gibt. Also das hatte ich nicht erwartet, weil bisher, wenn man so Analysen gesehen hat, waren immer so Colts, waren so die jetzt hierzulande die wenigsten Anhänger haben. Aber da war auch viel blau. Atlanta war für mich von der Fanbase her, würde ich sagen, 80% kamen die aus Atlanta. Das siehst du sofort. Kennst die Leute sofort?
Ja. Echt?
Ja, das ist krass. Erstmal sind es Amerikaner und dann einfach Atlanta. Wer ein paar Mal in Atlanta war, die Leute, das war, glaube ich, viel Freunde, Familie, Dauerkarteninhaber. Und ist ja auch von Atlanta, ne? Setzt sich in den Flieger rein und bist direkt in Berlin. Das ist ja schnell gemacht. Insofern, nee, ich fand, das war eine coole Atmosphäre, wie auch schon in den anderen Städten. Hatte halt ein bisschen anderen Vibe, weil Berlin natürlich auch einen anderen Vibe hat als die anderen Städte. Das Stadion ist halt das Olympiastadion. Ist groß, ist aber halt auch alt. Und es ist ja nicht nur die Tartanbahn. Es ist ja auch, diese alten Stadien sind ja einfach auch sehr in Bowl halt, ne? Die sind halt sehr weitläufig gebaut.
Sehr rund.
Also ja. Du bist halt wirklich echt weit weg gewesen. Und da muss ich dann ehrlich sagen, ich glaube, das ist der größte Kritikpunkt, den sich die NFL generell in den letzten Monaten anhören musste, sind dann die Ticketpreise halt dann doch schon ganz schön gepfeffert gewesen dafür, dass du gefühlt ein Fernglas brauchst, wenn du am Oberrang sitzt. Das war dann schon weit weg. Ja, aber sonst, ey, wir wurden mit einem krassen Spiel, glaube ich, verwöhnt. Ich hatte mir das gewünscht, ja, dass wir endlich mal ein bisschen mehr Offense sehen, als vor allen Dingen auch in München im letzten Jahr oder auch dieses Jahr. Viele der London Games waren ja nicht so wirklich, wie sagt man so schön, sie lebten von der Spannung. Und das hier war einfach ein echt gutes Entertaining Game. Es hätte gar nicht statistisch gesehen nicht so eng sein müssen. Also die Colts über 500 Yards, da denkst du eigentlich, die gewinnen das recht safe, aber die haben ja irgendwie jede Menge Zeug von Extrapunkten bis Field Goals, bis auch Field Goal Opportunities liegen lassen. Ein weiser Coach, der hier im Raum sitzt, sagte mir einfach, never take points off the board. Ja, ja. Ja, und dann wurde es doch sehr entertaining. Wie habt ihr das Spiel gesehen?
Naja, war schon irgendwie von der Ferne, ich beneide dich, dass du da warst. Ich wäre natürlich schon gerne auch da gewesen, aber ich war auf dem Weg zurück aus den Bergen, Tirol, und konnte dann die zweite Hälfte noch sehen zu Hause. Den Rest habe ich mir im Auto angehört. Aber ich fand eben einfach auch irre, wie was für Superlativen da abgerissen wurden. Jonathan Taylor, wenn wir mal über den Football jetzt an sich reden, der mit 244 Rush Yards, ja, das hat er einmal vorher in seiner Karriere 2020 in seinem Rookie-Jahr mal geschafft mit 253 Yards, hat er eben auch einen super Rekord gebrochen, und weil er nämlich auch noch 3 Touchdowns gemacht hat, und da habe ich nachgelesen, dass er sich da in die Riege von 3 anderen großen Namen einreiht, die in der Geschichte der NFL das geschafft haben bisher, 200 Yards plus und 3 Touchdowns in einem Spiel. Das ist Jim Brown, Adrian Peterson und Derrick Henry.
Nicht so schlecht.
Da hat er sich nicht so schlecht, und da hat er sich eingereiht, und das in so einem Spiel, in so einem Stadion, ist natürlich schon stark. Ja, hat mir gut gefallen. Ich fand auch, dass Atlanta eigentlich das Spiel, also es war ja Overtime, es war ja eine enge Kiste, aber Atlanta, die Defense hat mir auch gut gefallen. Die haben, glaube ich, 7 ja. Sacks gemacht gegen nicht Daniel stark. Jones. Und das ist schon echt stark. Der hat 3-mal gefumbled und einen aber konnte Atlanta nur erobern. Das ist ein Problem. Wenn du 3 Fumble forst, solltest du die auch alle 3 erobern. Das macht Sinn. Aber ich fand schon, dass das ein tolles Spiel war und für jeden was dabei. Wer Defense mochte, konnte da tolle Aktionen sehen. Und ja, auch die Sauce Gardner Story mit als Corner jetzt in seinem ersten Spiel. Dann haben sie erzählt, wie er mit seinem Coach da noch extra Sessions hatte in der Woche zwischen den Travel Arrangements und dem ganzen Kram, hat er noch ein paar Stunden sich mit dem Defense Coordinator gesetzt, damit er eben auch spielen kann und weiß, was passiert. Fand ich, ist tolle, und dann hat er auch ganz gut gespielt. Tolle Storyline und ein tolles Spiel und ein super Finale mit dem Overtime-Sieg der Colts, die ja dann doch irgendwie schon Everybody's Darling in Berlin waren. Also man muss ganz ehrlich sagen, neutral war es nicht. Soll es vielleicht auch nicht sein. Ich glaube, die Colts sollten ja auch durch Björn Werner, der ja ein Colt First-Round-Draft-Choice war und aus Berlin ist, ist das vielleicht auch der, den sie da feiern wollten und gefeiert haben. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Also an Lenny Krieg, Kicker bei den Atlanta Falcons, übrigens auch ein Berliner, der ist nicht so wirklich, der spielte da jetzt nicht so eine Rolle, obwohl er auch ein Junge ist, der eine tolle Zeit hat bestimmt mit, stell mal vor, der ist ja von den Berlin Adlern und ist dann jetzt mit Atlanta zurück in seine Heimatstadt und gibt da Interviews. Das muss schon irgendwie ein cooles Gefühl sein. Ich freue mich so für den Jungen und hoffentlich kriegt er irgendwann auch nochmal eine Chance. Ist ein toller Kicker.
Ja, aber in der Preseason.
Aber Johannes, was sagst du?
Ja, also nochmal so das große Ganze vom Spiel. Ich fand, für ein International Game, das in Europa stattgefunden hat, war es richtig spannend. Also die London Games sind oft, die kannst du dir nicht anschauen. Ich war auch schon 2-mal in London vor Ort, wo es echt sehr zäh war. Aber jetzt in Deutschland, es ist das zweite Overtime-Game in Deutschland auch. Und also ich fand es da richtig gut, richtig spannend, muss ich sagen. Und da auch Daniel Jones war spannend zu sehen, wie er wieder gestruggelt hat und dann doch wieder irgendwie geschafft hat, wieder Punkte aufs Board zu bekommen. Und da würde mich doch schon auch mal interessieren, diese Fourth Down Conversion. Sie haben ja öfter so 4. und 2 versucht und nicht geschafft und Punkte liegen lassen. Und dann gegen Ende haben sie dann doch nochmal, wo es dann drauf ankam, haben sie es dann geschafft und haben es darüber auch in die Overtime geschafft, weil sie dann noch die zwei Yards da gemacht haben. Aber wie siehst du das, wenn du so merkst, so ein Quarterback wie Daniel Jones, irgendwie tut sich schwer die vierten Versuche und spielen sie es doch nochmal aus, anstatt ein Field Goal zu gehen und hätten dadurch fast das Spiel verloren am Ende?
Die gehen natürlich sehr im Moment über die Analytics. Also da gibt es wirklich eine Abteilung bei den Teams, die sich darum kümmert. Das ist eine Gruppe von Trainern, die da mit bei sind. Die sind über das Headphone verbunden mit den Trainern und dann wird eben ganz klar gesagt, laut Analytics solltet ihr jetzt dafür gehen. Und dann kommt es auf den Headcoach an, ob er das dann im Endeffekt macht. Und ich bin mir nicht so sicher, ob da eine Rolle spielt, ob der Daniel Jones da jetzt gut aussah oder so. Sollte es aber, ich gebe dir vollkommen recht, es sollte dir als Trainer sehr wohl eine Rolle spielen für dich, ob dein Quarterback comfortable ist, ob der sich jetzt, ist er gut drauf oder nicht. Das macht für mich zum Beispiel spielt das eine große Rolle bei solchen Entscheidungen. Ich gehe da auch ganz selten und wenig mit Analytics. Ich gehe da eher mit Erfahrung und mit bestimmten Prinzipien, mit denen ich jetzt arbeite. Machen übrigens viele Coaches, die in der NFL vielleicht weniger, weil sie sich erklären müssen gegenüber ihrem Ownership. Und wenn Ownership mitbekommt, dass du die Analytics ignorierst, gibt es bestimmt Owner, die sagen, warum machst du das? Das ist eben falsch und er möchte gerne, dass du die Analytics mit dazu nimmst. Aber es gibt eben auch viele Trainer, das kannst du auch so machen. Das gibt viele Trainer, die arbeiten eben nach Erfahrung. Und wenn du Erfahrung hast, gibst du bestimmte Area, wir sagen mal, das Four-Down-Area nennen wir das, ist vorher festgelegt. Pre-Game legst du fest, innerhalb dieser Yardlines gehen wir immer für den vierten Versuch, weil einfach das eben vielleicht zu weit für ein Field Goal ist. Oder weil es eben weil wir denken, dass wir mit dem Angriff besser sind als die Defense. Und das Momentum ist eben noch eine Sache, wo du ein Gefühl als Coach kriegst, willst du denn jetzt ein Field Goal schießen oder willst du jetzt, nein, du willst jetzt den First Down, um eben auch ein Statement zu setzen. Oder etc. etc. Da gibt es so viele Faktoren, die da mit reinspielen. Deswegen würde ich mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, das war jetzt falsch oder richtig. Dafür müsste ich wissen, was war der Antrieb. Ich gehe mal davon aus, dass das Analytics sind, dass das Leute sind, die ihn oben sagen, Junge, ja, du hast jetzt eine 37-prozentige Chance, das zu converten zum First Down. Wenn du jetzt ein Field Goal machst, hast du da 25% Chance, von da zu treffen. Such's dir aus.
Weil das fand ich eben schon so am Ende vom zweiten Quarter, die sind ja in die Halbzeitpause mit einer Interception gegangen durch Daniel Jones und dann drittes Quarter auch den ersten Drive gleich ein Fumble. Mhm. Und dann später nochmal für den vierten Versuch zu gehen, war für mich so ein bisschen so dieses Momentum, Analytics, Statistiken hin oder her.
Deswegen wollen, kommt dazu.
Ja.
Aber das ist dieses Gefühl, was du haben musst dafür. Genau. Und deswegen gibt es eben auch, wenn du einen John Gruden fragst, der hasst die Analytics. Der macht das alle mit dem Bauchgefühl und let's go. Und ist da immer gut mit dir fahren, hat einen Super Bowl gewonnen damit. Deswegen ist immer alles relativ. Es gibt aber auch diese Laptop-Coaches, so nennen wir die mittlerweile. Gibt es auch im Fußball übrigens. Da sind die Laptop-Coaches, die leben danach. Die gehen total nach Analytics und gehen überhaupt nicht nach Intuition. Und ich finde, beides ist falsch. Du kannst nicht eine Sache komplett ignorieren. Und weil das Analytics macht halt auch dein Leben leichter als Trainer. Bestimmte Entscheidungen werden dir eben auch abgenommen, die Sinn machen. Das will ich gar nicht sagen. Aber ich finde immer noch, Football ist ein Spiel von Intuition und Erfahrung. Und wenn du Erfahrung hast und ein Gefühl für das Momentum im Spiel, da gebe ich dir vollkommen recht, dann hast du natürlich dann dreimal den Ball abgegeben und eigentlich ist alles negativ um dich herum, weil du eben auch noch im vierten Versuch gehst und vorhersehbar war, dass du es vielleicht nicht schaffst, ja, weil eben die Stimmung sowieso im Keller ist.
Ich fand ja, Stolli, ja, wie hast du es im Stadion wahrgenommen?
Nee, genau? ich war selber gar nicht im Stadion bis Sonntag mehr. Das konnte ich leider nicht mehr tun, weil in Bayern die Ferien zu Ende und Kind musste nach Hause und so. Es waren ja auch beides nicht meine Teams. Nee, aber ich fand es faszinierend zu sehen, den Weg von Daniel Jones in diesem Spiel. Ne? Das fing super an, auch der Touchdown-Pass, ne, der passte da so genau rein, auch gut gespielt von Pierce, keine Frage. Und dann plötzlich kam mehr und mehr der Druck durch. Und Daniel Jones wirkte wieder, da ist er wieder. Da ist der alte Daniel Jones. Ne? Und ich glaube, auch Colts-Fans waren eine Zeit lang nervös. Ja, von wegen, scheiße, ey, war das jetzt nur eine Saisonhälfte, in der es irgendwie funktioniert hat? Und jetzt haben wir das zweite Spiel in Folge, wo es schief geht. Und dann aber wie, klar, Taylor hat dir dann den Arsch gerettet und das hilft natürlich ungemein. Das ist ja auch das, was die Colts spielen. Kein Team spielt mehr Play-Action als die Colts, nicht ohne Grund. Aber ich fand einfach, wie er sich selber oder das Team, auch die O-Line dann aus diesen da wieder rausgekämpft hat, trotzdem sie auch immer noch hinten auch immer noch den einen oder anderen Sack abgegeben haben, unnötigerweise, wie er dann da steht, blutiger Mund, ne? Vielleicht war es auch nur der Lippenstift, der verwischt ist, aber wie er sich wirklich
durchkämpft,
ne? Das war so symbolisch für dieses Spiel. Das war nicht schön von ihm, aber er hat sich durchgebissen, ja, vielleicht sich eben auch auf die Zunge gebissen dabei. Und in der Overtime war ja dann klar, du musst jetzt hier nicht mehr viel machen. Wir geben 28 den Ball und Wisconsin Finest, der bringt das schon nach Hause. aber das war, glaube ich, auch für ihn und für die Colts ganz wichtig zu sehen, dass er eben nicht bricht an diesem Spiel. Hätte er 7 Sacks, da kannst du dann noch einfach mal einbrechen und Turnover hin und her, sondern dass er sich da beruhigbar ist. Fand ich ganz gut. Fand ich wirklich ziemlich beeindruckend. Auch für mich so als, okay, kann man mit den Colts dieses Jahr rechnen? Rechne ich mit ihnen jetzt als Super Bowl-Team? Nein, das nicht. Aber Playoffs und wenn sie fit sind, dass sie da das ein oder andere Spiel gewinnen, wieso denn nicht? Ich glaube, das war schon so ein, auf dem Papier sieht es nicht nach einem schweren Gegner aus, aber nach der Klatsche, die sie die Woche vorher kassiert haben, war das schon echt wichtig. Ja? Und Atlanta hat ja wirklich, fand ich, statistisch hat Atlanta eigentlich nichts zu suchen gehabt in dem Spiel. Ne? Also ich finde, Michael Penix hatte wirklich gar keinen guten Tag. Er hat auch nur, weiß nicht, 45% seiner Pässe angebracht, obwohl er in der ersten Halbzeit oft und regelmäßig Drake London gefunden hat. Aber sonst ging da nicht so viel, auch so richtig gut. Einerseits haben sie Bijan auch nicht gefühlt, war der Algier in der zweiten Halbzeit der bessere von beiden Running Backs bei Atlanta. Aber sie hatten halt mit der Defense einen super Job, was ich total in Frage stelle. Und das ist aber auch ein altes Lied bei Atlanta. Morris, der Head Coach, und sein Clock Management, das war, keine ja. Ahnung, was das war, aber das fand ich dolle.
Ja, da hat sich natürlich wieder, ist aber auch so, da war auch wieder eine Aktion, wo die eben nicht korrekt war, wo er eben einfach auch schlauer sein muss. Aber ich gebe dir recht, wer mir gut gefallen hat, war Drake London, der war noch ein echter Aktivposten bei Atlanta. Ich hatte ja große Angst nach seinem Touchdown-Catch, dass der raus ist, wegen der Concussion. Zum Glück für Atlanta war er das nicht, sondern er war wieder da, weil der war echt so ein echter Aktivposten. Also ohne den wäre da gar nichts gelaufen. Sie haben Robinson schon probiert reinzukriegen. 17 Carries ist schon okay. Aber dafür war dann wieder die Defense zu stark von Indianapolis. Aber ich war jetzt nicht besonders beeindruckt von Penix Jr., aber ich war sehr beeindruckt von Daniel Jones. Also ich muss schon ehrlich sagen, dass das unter diesen Umständen, die da waren und dieses konstante Unterdrucksein, sie haben ja wirklich einen coolen Gameplan aufgezogen, die Falcons, um eben an Jones ranzukommen. Und das hat eben auch echt gut funktioniert. Und der, wie du sagst, der war grün und blau und hat aus dem Mund geblutet. Und ich hatte echt zu meinen Bedenken, dass der einknickt. Aber hat er nicht. Der ist er hat Big Boy Football gespielt. Und er war wirklich, er hat sich da durchgefightet. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, größten Respekt. Der Junge ist echt ein tougher Cookie. Kann man nicht meckern. Und ich bin sehr beeindruckt davon, wie sie dieses Spiel eben doch als Team dann doch noch über die Runden gebracht haben. Es war natürlich ein Heimspiel und du hattest natürlich gesehen, dass der Berliner oder die Leute, die da im Stadion waren, standen schon so ein bisschen hinter den Colts, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber die waren auch merklich danach entspannt und haben sich gefreut über diesen Sieg. Also entspannt ist das falsche Wort. Die waren dann, so der Druck fiel von ihnen ab. Du hast gesehen, dass sie da wirklich sich wahnsinnig drüber gefreut haben. Was ich sehr interessant finde und immer so ein bisschen annoying, es sind immer die Reporter, die da rumrannten und dann Fragen gestellt haben. Die haben auch noch nicht verstanden, worum es, also direkt nach so einem regulären Saisonspiel, was in Overtime entschieden war, dann beim Rausrennen der Spieler zu fragen, wie sie Deutschland finden, habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber das ist
ein roter Faden. Hast du eine Bockwurst gegessen heute schon?
Ja, also das wäre so ja, der nächste Punkt gewesen, doch, hast du das Brandenburger Tor schon gesehen.
Dafür
also,
sind wir doch in Deutschland, da kriegst du doch immer so eine Frage.
Das ist mir echt auf die Nerven gegangen über die ganze Woche, dass sie gar nicht wissen, was sie den Leuten für Fragen stellen sollten. Aber na gut, okay, das ist eben, der Mainstream ist eben, muss educated werden und dann ist wichtiger, darüber zu reden, ob sie alle schon mal einen Döner gegessen haben, wo dann der Head Coach von Atlanta denkt, wir reden über einen Donut, weil er das Wort Döner nicht kennt.
Ach so.
Man ihn aber auch nicht korrigiert. Es korrigiert ihn niemand. Das ist einfach der Fragensteller, stellt die Frage und ich gehe mal davon aus, dass er ihn anschaut und auch nicht richtig versteht, was Raheem Morris ihm zurückantwortet. Also sehr unvorbereitete Medien, also sehr auch nicht, kein Gespür dafür. Also, na gut. Als wenn sie im Disneyland sind und Mickey und Donald sehen. So hatte ich das Gefühl.
Also ich kann mal bei Sebastian Mühlenhof mal nachfragen. Der war für Football World News, war der auch bei der Pressekonferenz dabei. Und er hat nur so gemeint, dass bei den Falcons dann schon auch ein bisschen Tränen teilweise am Ende. Also das hat die schon mitgenommen, jetzt das Spiel in der Overtime zu verlieren. Also es war nicht ohne. Da kann ich natürlich, wie du sagst, ne, da denkst du nicht an den Döner oder an den Donut oder sonst was oder an Deutschland, sondern du denkst an das Spiel.
Ich meine, ich glaube, das ich gebe euch beiden absolut recht. Es ist halt, glaube ich, eine, ja, so zwei Seiten. Ne? Auf der einen Seite ist es für uns in Deutschland das Spiel. Ne? Und das wird natürlich auch, so wird es ja auch von aller Welt, auch von der NFL verkauft. Ne? Es ist das Spiel jetzt in Berlin. Und dann, ja, nächste Woche ist Madrid, aber es interessiert kein Schwein mehr in Berlin. Ne? Und dann ist Madrid das Spiel des Jahres. Yeah. Insofern, natürlich ist es, da gehört es irgendwie dazu, das ist quasi unser kleiner privater Super Bowl ist, ja. Für die ist es am Ende, die kommen rein, machen eine kleine Sightseeing-Tour, ja, und dann gehen sie wieder nach Hause. Für die ist es ein reguläres Saisonspiel. Und für Atlanta war es halt die vierte Niederlage in Folge. Ja, und natürlich dann eben noch so ein Heartbreak in Overtime und so weiter und so fort. Ich glaube schon, dass es dann journalistisch nicht leicht ist, da die, wie soll ich sagen, eine gute Linie zu finden. Aber ja, auf der anderen Seite habe ich auch mehr und mehr das Gefühl, ich komme ja aus der Branche, da gibt es auch nicht mal viele, die das können oder wollen. Also da geht es ja eher darum, irgendeine bescheuerte Frage, damit ich gut was für TikTok habe oder für Instagram und vielleicht kriege ich eine geile Antwort.
Und ich bin ja auch Football-Purist und ich will ja auch gar nicht sagen, dass meine Weltsicht die richtige ist, weil ich bin natürlich ein Freak. Ich bin natürlich jemand, der über 35 Jahre mit dem Sport zu tun hat, was ja 99,9% der Deutschen nicht hat. Ja, das sind eben einfach, ich bin eben da auch anders. Deswegen, ich rede einfach mal auch subjektiv von mir und dann, wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, dass das passiert ist, aber wenn natürlich, ich könnte mir gut vorstellen, dass nach so einem Spiel auf der Pressekonferenz irgendjemand fragt, die Atlanta Falcons, die mit Tränen da sitzen, ob ihnen das gefallen hat, wie alle Country Roads gesungen haben. Also das sind so Sachen, die ich, und das ist, was mich, und das ist okay, weil das ist natürlich für ihn vielleicht interessant und die Leser seines Magazins oder was auch immer, für mich ist das total annoying, weil ich natürlich einfach auch viel zu lange dabei und viel zu tief in der Materie. Deswegen ist das auch nur meine Sicht und ich will auch gar nicht die Leute jetzt niedermachen oder so, aber ich fremdschäme mich natürlich schon so ein bisschen, wenn ich weiß, dass ich eben den American Bowl in den 90ern gesehen habe. Da waren, also die tun ja gerade mal so, als wenn ich das erste Mal ein NFL-Spiel sehe. Ich habe, glaube ich, 3 American Bowls in Berlin gesehen, da war ich ein Teenager. Also ist nicht so, dass die Kathy Witt, die da rumrannte, dass das ihr erstes Spiel ist. Die waren mich auch beim American Bowl in 1990 dabei. Da habe ich sie beim VIP gesehen. Wann immer das war, da war sie noch knackig und eine Sportlerin. Jetzt ist sie eine alte Frau, wie ich ein alter Mann bin. Ja? Aber es ist eben so. Ja? Wir sind eben viel länger mit dem Sport. Und wenn die amerikanischen Kommentatoren sagen, wenn dann der Kicker den Kick macht, dass das ist das, was die Europäer sehen wollen, weil wir alle den Kicker lieben, dann ist es für mich so diese Ignoranz, die mir eigentlich voll auf die Nerven geht. Aber nochmal, das ist der Schuh und der ist anders als die meisten und ich habe eine ganz andere Historie damit und ich will auch das nicht mies machen oder so, aber es für mich persönlich war das dann auch schon wieder, Mann, ey, ist jetzt nicht das erste Footballspiel, was in Berlin ist. Ja, also das gab auch schon in den 60er Jahren ein Footballspiel zwischen Army-Teams. Also wir sind hier schon ein bisschen weiter und aber das ist eben normal, weil einige dieser Kommentatoren waren noch nicht mal geboren, als der American Bowl war. Von daher.
Stimmt. Ja, aber es ist halt. Genau, ich kann es nachvollziehen, aber es ist halt auch schwierig. Wie gesagt, für die Jungs ist es ja natürlich werden sie dir sagen, dass Berlin toll ist und dass sie eine tolle Erfahrung haben, aber am Ende ist es ein Job, ne? Die kommen für einen Job hier rüber und es ist nur ein Spiel in der ganzen Saison und du kannst mir nicht erzählen, so geil die Erfahrung ist, vor allen Dingen, wenn du gewinnst, in deinem eigenen Stadion ist halt dann doch wahrscheinlich was anderes, ne?
Ja, klar. Klar, Berlin ist eben auch nicht jedermanns.
Was? Kann er gar nicht sagen.
Na, ist so. Berlin ist nicht für jeden.
Das stimmt auch. Ja, aber dann lasst uns doch, ich glaube, das Spiel können wir jetzt abhaken, aber generell schmeiße ich jetzt mal die Frage der Woche rein, die sich so ein bisschen daran anschließt. Ja, wir haben dieses Jahr, wir hatten, London war dreimal, ne? Dann hatten wir Dublin, dann hatten wir Berlin, jetzt haben wir noch Madrid am nächsten Wochenende. wir hatten Brasilien. Im nächsten Jahr kommt ja dann auf jeden Fall schon mal Australien noch dazu. Es gibt jede Menge Gerüchte, wo es in Deutschland hingeht, dass es vielleicht 2 Spiele nächstes Jahr in Deutschland geben soll. Paris ist ein großes Thema und. Und der Commissioner hat auch gesagt, er möchte über kurz oder über lang, eher über kurz, auf 16 internationale Spiele, was echt ein Brett ist. Laufen wir denn dann irgendwann darauf hinaus, dass wir 2030, 2035 eine European Division in der NFL haben werden? Könnt ihr euch das vorstellen?
Nee. Kann ich mir nicht vorstellen, weil es ein logistischer Albtraum wäre. Und man ja über sowas schon, in diese Problematik ist man eben auch in der NFL Europe damals gelaufen. Es gab ja mal eine Zeit, da waren die Teams verteilt auf Europa und auf die USA.
Die World League im Anfang.
Genau, die World League, die noch vor der NFL Europa war. Das war in Sacramento, das war selbst in Kanada, in Montreal. Du hattest eben Teams, die eben über dem Atlantik waren. Und das war, erinnere ich mich, dass das ein Riesenproblem war. Also ich war später in der Liga, ich war dann in der NFL Europe. Als sie noch NFL Europe hieß, kam ich dann dazu, also nach der World League. Aber ich erinnere mich, dass das dann eine rein europäische Angelegenheit war, weil eben logistisch das so ein Riesenproblem war. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass du das hinkriegst. Da fängt es schon ganz klein an bei, wie willst du einem Amerikaner mit seiner Familie klar machen, dass er jetzt einen Großteil des Jahres in Europa lebt? Das ist ja auch eine Sache, die ist nicht für jedermann. Berlin ist nicht für jedermann. London ist nicht für jedermann. Wenn da jemand aus Kentucky oder aus Alabama aus irgendeinem Nest kommt, der maximal Crimson Tide kennt und dann irgendwie jetzt dann in eine Stadt, wo der die Sprache nicht kennt. Also ich kann da einfach riesige Probleme vorhersehen, die viel kleiner sind als rein auch nur diese Logistik. Man weiß ja, dass da angeplant ist, in London so ein Hub zu kreieren, wo dann ein Team wie die Jacksonville Jaguars zum Beispiel dann vielleicht länger bleiben, dass man sozusagen so ein Sportdorf, wie so ein olympisches Dorf kreiert, wo die Spieler dann sich rumtreiben. Da gibt es dann das PX, da gibt es dann die alten amerikanischen Kino, das haben so was baut und dass sie dann eben da eine Weile bleiben und dann auf der anderen Seite des Ozeans, am besten gar nicht so weit weg, wird nochmal sowas gebaut. Und dann hast du so ein Team, was so wöchentlich rotiert. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass das logistisch sehe ich da schon das größte Problem. Dann spielerisch, welche Free Agents oder Draft Choices kommen freiwillig nach Europa? Musst du dann extra Bonus zahlen? Musst du mehr Geld zahlen? Ist das Competitive Fairness da? Ist dann diese ausgeglichen gegeben? Ich weiß es nicht. Das müsste Johannes, ich weiß nicht, was du denkst.
Ja, also ich sehe es so wie du, Schuhan. Wir hatten auch mal bei uns in der Football-Haut-Nah-Folge 91, da hat vor 2 Jahren Martin in Rodenburg von den Kansas City Chiefs, so das Marketing-Abteilung, hat auch hier schon mal in dem Podcast mal so am Rande drüber gesprochen, hat er in Rodenburg mit denen sich abends, hat er die zufällig bei seinem Kumpel im Restaurant noch getroffen und die haben auch ein bisschen was getrunken gehabt und auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und der Martin hat danach gesagt, also ist von der Chiefs-Sicht her, was er da so mitbekommen hat, die haben eigentlich gar kein Interesse irgendwie dran, jetzt in Europa Mannschaften zu integrieren, die waren eher so interessiert, so, dass der Fußball eine große Konkurrenz ist und wie die sich weiter ausbreiten, verbreiten und dass die NFL da weiter wächst und dass die Chiefs quasi weltweit bekannt sein möchten, so als Team, um da eine Marke zu sein. Aber er hat ja jetzt nie irgendwie auch nur dass die mehr Interesse hätten, so jetzt, klar, die Chiefs schauen natürlich auf sich, aber so allgemein, dass es auch in Europa irgendwie eine Mannschaft und ein Team geben wird. Und ich kann es mir schwer vorstellen, wie du es auch beschreibst, dass die das umsetzen möchten. Und wenn man es auch so mitbekommt von der NFL-Seite her, wie da so berichtet wird, die, also so wie ich das wahrnehme, die wollen halt irgendwann jedes Wochenende ein Spiel international haben, auch in Europa dann, und darüber auf die NFL aufmerksam machen, die aber hauptsächlich in den USA stattfindet. Und dass sie darüber, die hatten es mit der NFL Europe ja auch schon probiert, in Europa Fuß zu fassen, und dass da die NFL eigentlich aktuell wenig Interesse hat, sondern dass sie eigentlich mehr Fans erzeugen möchten, meiner Meinung nach, die dann die NFL, die hauptsächlich in den USA stattfindet, verfolgen und nicht jetzt die Stadien dann in Europa voll bekommen.
Ja, aber ich habe schon gehört, wie Stolle meinte, ich habe schon gehört, dass es so eine Anwandlung gibt. Also ich weiß, dass Goodell schon über dieses, also wenigstens eine Franchise in Europa haben, das ist schon Thema. Es gab ja auch mal so dieses, dass ein Super Bowl in Europa veranstalten, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass das außerhalb des Landes geht. Aber wenn du natürlich truly, truly international sein willst, und sie wollen ja an die großen Knete ran, große Ziel bis 2027 sind 25 Billionen, Milliarden an Umsatz oder was auch immer. Das sind natürlich große Ziele, die kannst du nicht mit den USA erreichen. Also das ist immer auch eine Sache, wo dann die Expansion dazu kommt. Und jetzt muss man das mal von einer anderen Warte beleuchten. Wenn jetzt natürlich, was ist die Priorität? Das Spiel pure halten, American halten und dem Rest der Welt einen, so ein bisschen so den Taste geben, aber und dann zufrieden sein mit Ticket, Trikotverkäufen und so. Oder ein echtes Expansion. Und das ist die Frage, ob die Kohle da ist. Also ist die reichste Sportliga der Welt. Wenn es einer schaffen kann, dann die NFL. Aber ich glaube selbst, ihr merkt ja, dass ich da sehr skeptisch bin. Ich glaube, selbst für eine NFL ist das ein zu großes Ziel. Eine Conference, wie Stolle ja eigentlich eingangs gefragt hat, eine Conference mit mehreren Teams, die europäisch ist, das ist richtig viel Geld und richtig viel Schotter. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Owner willig sind, das zu machen. Ob die nicht dann, wie du sagst, Johannes, sich einfach zufrieden geben und sagen, na, lass uns lieber ein paar Spiele darüber bringen. Vielleicht mal ein Playoff-Spiel, vielleicht mal eine Divisional Championship. Ja. Das ist ja auch interessant. Und dann war's das aber. Das weitergehen wir nicht. Also das ist die Frage.
Ich bin da tatsächlich, ihr braucht ja auch mal eine Gegenmeinung. Könnt euch ja nicht nur die ganze Zeit gegenseitig beweihräuchern, das geht ja nicht. Also ich bin da tatsächlich, ich verstehe all diese Argumente und die sind auch alle völlig logisch und ich bin mir auch sicher, dass genau das auch die Argumente, die Gründe sind, warum das auch keine Sache ist, die über Nacht passiert, ja, weil da reden wir halt über sehr, sehr viele Faktoren, nicht nur finanziell, sondern natürlich auch menschlich und zwischenmenschlich, was da alles dranhängt. Mhm. Aber wenn ich mir das Konzept so angucke, ja, und sehe, okay, wir gehen in Richtung 16 Spiele. Warum 16 Spiele? Na, ganz einfach, weil wenn du 16 Spiele hast, die finden morgens um 9.30 Uhr an der Ostküste in den USA statt. Das ist der einzige Markt, die einzige Timeslot, wo noch kein Football am Sonntag stattfindet. Wenn du 16 Spieler hast, dann kannst du zu Netflix, Amazon, wem auch immer gehen und sagen, hier, 5 Milliarden für 3 Jahre so ungefähr. Ja, und also du eroberst damit schon wieder den TV-Markt nochmal, machst schon wieder Geld, das ist absurd und so wird es aber kommen. Und ich sehe, ich hatte da ein interessantes Gespräch auf so einer Convention vor 2 oder 3 Jahren war es, da war Andrew Luck dabei und Andrew Luck war tatsächlich der Meinung, er kann sich das durchaus vorstellen, trotz all der Punkte, die jetzt hier im Raum standen, weil er sagt, am Ende sind wir alle Profis. Und ob wir jetzt irgendwo in Seattle spielen oder New York, das sind auch 2 Welten, ja, die da teilweise, und die sind auch weit voneinander entfernt. Und ob dein Flieger nochmal 3 Stunden weiterfliegt oder nicht, er meinte schon, das ist, am Ende sind alles Profis und wenn das die Liga bestimmt, dann werden die das auch tun. Dann ist das einfach Teil des Jobs. Und dann kannst du auch nicht jammern, dass du jetzt, also wenn du jetzt von New York nach London fliegst für ein Playoff-Spiel oder nach L.A., wo ist der Unterschied? Also er hat es tatsächlich sehr professionell und nüchtern gesehen. Fand ich auf jeden Fall ganz spannend. So einfach wird es nicht sein, weil all diese Punkte, die er genannt hat, natürlich eine große Rolle spielen. Aber ich kann es mir vorstellen, aber auch nur, wenn du wirklich eine Division hast. Weil nur ein Team, das ist tatsächlich am Ende, glaube ich, logistisch noch viel beschissener. Wenn du aber eine ganze Division hast, dann kannst du tatsächlich einfach auch, wie es im Baseball so ein bisschen so ist, oder auch im Eishockey, wo die Teams dann einfach auch mal für 3, 4 Spiele irgendwo unterwegs sind, dann kannst du auch sagen, ja, jetzt fliegst du nicht nur ran, dann fliegst du die nächste Woche noch nach Berlin und dann fliegst du noch nach Frankfurt und dann kommst du jetzt wieder zurück. Also dann machst du da wirklich so einen kleinen Trip. Und dann musst du generell natürlich auch viel am Scheduling arbeiten, weil am Ende sollten nicht nur die Teams, die diesen Trip machen müssen, diese 3 Auswärtsspiele in Folge haben, sondern möglichst alle. Also da glaube ich, steckt wahnsinnig viel dahinter, um das hinzukriegen. Aber wie ihr schon sagt, wenn es einer hinkriegt, dann die NFL. Jetzt haben wir gerade die NBA, die ganz frisch bekannt gegeben hat, ne, dass sie ab 27 eine NBA Europe machen will. Natürlich mit bereits existierenden Vereinen in Europa. Ja, aber trotzdem ist das Ziel ja auch, dass die irgendwann auf demselben Level spielen, idealerweise wie die NBA-Teams und du da wirklich einfach mal noch einen ganz anderen Markt erschließt. Und Football, wir sehen es ja jetzt schon. Also in Berlin war das ja nicht mehr so, als dass die Tickets plötzlich über Nacht alle ausverkauft waren. Ne? Sicherlich auch der Preis entschuldet.
Genau.
Aber auch in London waren die Spiele nicht mehr ausverkauft. Ich glaube, irgendwann kommt dann einfach der Punkt, dass du dann eben Früher haben sich die Leute noch mit Preseason-Game abgefunden. Dann fanden sie es toll, dass die NFL Europe da war. Und dann war es toll, dass die NFL mal für ein Spiel da war. Aber irgendwann wollen die Leute auch mehr. Und wenn du ein eigenes Team hast, den du folgen kannst für eine ganze Saison, das ist eigentlich der nächste logische Schritt, wenn du weiter wachsen willst. Weil sonst wird es irgendwann so ein bisschen lame. Ja, deswegen kommt nicht
mal über Nacht. Nur,
das braucht bestimmt 10, 15 Jahre, um das auszubauen. Aber bei der NFL kann ich mir alles vorstellen.
Ich wäre natürlich auch nicht, ich fände zum Beispiel toll, wenn sie auch anfangen würden, European Ownership zu erlauben für so eine Teams. Ja, das war natürlich utopisch ist, weil das werden sie nicht machen. Das wird eine amerikanische Sache bleiben. Aber ich fände natürlich toll, wenn man da konsequent ist und sozusagen dann auch European Money ranlässt und eine Gruppe von Investoren da ranlässt, die dann eben, die können ohne weiteres die Milliarden da zusammen sammeln und machen. Also es gibt genauso reiche Menschen in Europa wie in Amerika. Und dann, vielleicht gibt es da eine Möglichkeit dann, dass das sich alles ein bisschen öffnet, dass es alles ein bisschen besser wird in Richtung International. Aber im Football ist eben sehr viel aufwendiger als Basketball. Football ist eben sehr viel aufwendiger in allem, was
allein dieser, der dieses Sport hier bringt. Ob du nur ein paar runde Bälle und kurze Hosen und irgendwo hinschiffst oder ob da einfach mal 1000 Kilo Equipment irgendwo hinschiffst, klar. Deswegen, das ist nix. Da haben wir auch die Jungs, die Stadien in Europa oder weltweit für die Spiele mal vorbereiten, sind ja Alessio und Tammy, auch zwei alte NFL Europe und auch Hamburger Kupferstecher. Die machen das von Tag 1 an, ne? Die bereiten diese Spiele vor, immer wieder. Und das ist ja ein Irrer. Wir haben das mit der Footballerei vor, keine Ahnung, 6, 7 Jahren mal in London Backstage begleiten dürfen. Das ist Wahnsinn, was das für ein Aufriss ist für jedes Spiel, ne?
Ja.
Das ist irre.
Ja. Alessio hat mir das ja auch erklärt. Alessio Colonna, viele Grüße und Tanny Fernandes, das sind ja zwei alte Hasen, die waren bei Berlin Thunder auch, der Alessio. Das sind natürlich Leute, die seit Jahren die International Games betreuen. Und wie du sagst, die haben mir genau dasselbe erzählt, oder Alessio hat mir genau dasselbe erzählt, was das für ein Aufwand ist. Und das wie und er ist ja auch so, und der Tanny sind ja auch so ein bisschen Unicorns, das sind Europäer, die vor Ort, jetzt mittlerweile auch in Mexiko und Brasilien, überall die International Games mitorganisieren. Aber zu Beginn, als es nur in London war und so, da haben sie sich im Tanny, der Engländer ist, und Alessio, der Berliner ist, dass die dann sozusagen vor Ort waren, die der Ansprechpartner für die NFL und waren sozusagen, sind jetzt in eine Rolle gewachsen, da wo ich sehr stolz bin auf die Jungs, dass sie das geschafft haben. Und das, aber da siehst du schon, das meine ich, dass da so ein Trickle-Down-Effekt ist, dass eben auch Leute aus Europa sich vielleicht das für sie eröffnet und nicht nur im Marketing und was man jetzt viel sieht, dass natürlich viele Leute aus Marketing und PR und Influencer, die viele partizipieren ja jetzt an diesem Sport, die hatten bis vor einem Jahr nichts damit zu tun. Das ist jetzt, und ich hoffe, dass irgendwann auch die anderen, die ja vielleicht ein bisschen länger dabei sind und vielleicht auch dafür da mitgeholfen haben, diesen Sport zu etablieren, wie Alessio, der ja 100 Jahre schon dabei ist, in der NFL Europe auch geholfen hat, diesen Sport zu propagieren. Das sind eben so, das sehe ich dann immer, das sind die Storys, die ich sehen will in meinem, bin ja nun auch ein alter Sack und ich will natürlich jetzt auch mal sehen, dass die Leute, die man kennt, damit auch vielleicht mal einen Fuß fassen können. Also das wäre toll, dafür würde ich es mir wünschen. Ich wünsche mir es sowieso. Ich bin nur leider so realistisch, dass ich weiß, haben die so viel Kohle?
Ja. Ja, das wäre wirklich interessant. Und mich würde ja dann auch interessieren, werden die Stadien dann auch voll? Weil du hast jetzt aktuell in Europa die NFL-Fans, die haben jetzt ihre Teams so irgendwie, aber werden die dann auch Fan von dem Team, was jetzt vielleicht irgendwo in Frankfurt sitzt, in der Mitte von Deutschland und dann da auch regelmäßig ins Stadion gehen,
ich so glaube schon,
wie im Fußball?
Oder so. Davon bin ich überzeugt, ja, weil du hast ja dieses Phänomen, deswegen war ich auch ich war generell nie ein Fan von der Idee, nur eine Franchise London, weil einfach so viele Deutsche auch immer in London sind und das auf Dauerweise nicht, aber wenn du jetzt in Deutschland ein Team hättest, egal wo, in welcher Stadt, ich glaube, dann würdest du als NFL-Fan in Deutschland Fan dieses Teams werden. Unabhängig davon, ob das deine Stadt ist oder nicht. Selbst wenn es im Fußball eine Riesenrivalität wäre. Ich glaube, da würdest ein Großteil der Fans so sagen, ey, das adaptiere ich mir, das ist mein Team. Weil jedes Mal bei diesen Spielen siehst du ja Leute im Stadion in Trikots von Teams, die hassen ja teilweise die Teams, die da spielen, ja. Aber es ist egal, du willst dieses Spiel sehen. Deswegen glaube ich, wenn du jetzt wirklich die German Hardraufs hättest, dann würden die Leute einfach, die würden da hingehen.
Hey, wenn das Shield dran ist und die sanktioniert und ein echtes Teil dieser NFL sind als Team, dann können die eben auch die München Weißwürste sein. Vollkommen egal. Die Leute werden sie lieben, weil sie einfach Teil des Ganzen sind, dieses Shields. Das muss da sein, diese Credibility, dass eben das Shield dahinter steht. Dann jumpen die Leute auf. Da würden ein Frankfurter Team Fans in den USA haben, weil die einfach draufspringen, weil sie das cool finden, das würde ich auch nicht bezweifeln, dass da eine Identifizierung damit entstehen würde. Gerade weil es die NFL ist, ja. Ist jetzt ja nicht wie die anderen Ligen, die jetzt in Europa passieren, wo ja die Identifikation sehr, sehr viel schwerer ist, ist das bei einem NFL, wo dann dein Team am nächsten Wochenende gegen die Baltimore Ravens spielt in deiner Stadt oder gegen die Chicago Bears, das ist natürlich ein ganz anderer Level. Und da würde ich Fan werden von einer Mannschaft in Berlin zum Beispiel, wenn die Berlin Bears, gibt's ja nicht, Bears gibt's ja schon, scheiße, aber die Grizzlies oder was echt, die nennen will, wenn die da entstehen und ein NFL-Team sind, klar, würde ich mir eine Mütze kaufen und ein Trikot nicht, aber Fan wäre ich schon.
Das ist schon ein bisschen. Ja gut, schauen wir mal. Also ich bin gespannt, ob sie es wirklich machen oder ob sie einfach nur sagen, hier, nee, wir schauen auf den Markt, dass die uns konsumieren und Fans erzeugen, egal wo die Mannschaften sitzen.
Reichlich, die brauchen mehr Geld. Die wollen 25 Milliarden Umsatz im 2027 haben. Die müssen jetzt Wege schaffen, um das dann noch, denn das nächste Ziel wird 30 Milliarden sein. Achso, das wird, die sind ja expandieren und größer werden.
Jo, dann gehen wir aber dann doch mal irgendwann weiter auf das nächste Thema. Lass uns auch mal zwischendurch den König der Woche reinschieben. Ist eigentlich voll gemein, weil es eigentlich nur einen Spieler geben kann, glaube ich, diese Woche.
Nein.
Ich habe auch nur einen. Wir nennen drei.
Komm, ich hab keinen.
Johannes, komm, du hast den Vorlauf. Du darfst als Erster. Wen schlägst du denn vor?
Ja, ich meine, also ich habe natürlich jetzt den Fokus auch aufs Berlin-Game. Ja, keine Ahnung, ob man den nennen kann dann. Daniel Jones hat schon so irgendwie, also am Ende noch mit blutigem Mund da noch das Spiel zu gewinnen. Ich wollte jetzt einfach mal Daniel Jones rein, so nach dem Berlin-Game. Ja,
schworen.
Darf ich dann als Nächster? Für mich Jonathan Taylor, Running Back mit einem historischen Spiel und für mich ganz klar der Player of the Week für mich. König der Woche.
König der Woche, ja. Ich glaube, an Taylor kommt diese Woche keiner vorbei. Ist auch okay nach der Performance, aber ich schmeiß mal rein. Trey McBride, Tight End Arizona, 9 Catches, 127 Yards, Touchdowns, natürlich Losing Effort, keine Frage, aber trotzdem fettes Spiel für ihn. Gab auch noch ein paar andere gute Running Backs an diesem Wochenende, aber Taylor war einfach, ich meine, er hat am Ende fast 300 Total Yards gehabt und 3 Touchdowns und in meinem Fantasy-Team fast 70 Punkte allein gemacht.
Ja, also, na, honorable Mention müsste natürlich auch Jared Goff nennen und starkes Spiel mit 320 Yards, Matthew Stafford, Jahmyr Gibbs, mit 172 Yards.
Wir haben drei genannt.
A-Chain von Miami.
Schauen wir nochmal, wie viel von den 100% auf Herrn Taylor fallen.
Ich glaube schon die meisten.
So, einige.
Lass uns da auch noch ein paar andere Spiele in den Fokus rücken. Fangen wir doch mal an mit den Patriots bei den Buccaneers. Ich wurde da tatsächlich in Berlin am Freitag auf der Bühne gefragt, wen ich da sehe. Ich habe gesagt, ich glaube, das ist so ein Ding, eher so ganz knapp, last possession und don't bet against Baker Mayfield. Ja, das war so mein Ding. Und dann ist eben die Patriots, die einfach wahnsinnig stark unterwegs sind, denen man aber auch vorgeworfen hat, ja, ihr habt ja den softesten Schedule überhaupt. Und die haben das Ding echt ziemlich souverän durchgebracht da in Tampa. Also muss man auch mal echt Heads off, wirklich, die Patriots sind einfach, sind sie das beste Team in der AFC, muss man die Frage schon stellen.
Sind Martin hat es ja noch propagiert vor der Saison, dass man die Pets nicht unterschätzen soll, ja.
Stimmt, Martin, Nostradamus. Also Martin liebt ja die Patriots und er liebt ja auch den Head Coach. Und von daher muss man ganz ehrlich sagen, sind die das beste Team im Moment? Also ich war total, wenn du die Buccaneers, die jetzt ein bisschen schlingern, wenn du die so schlägst, und ich fand die Pass-Defense wahnsinnig stark von den Patriots, ich fand die Defense an sich sehr stark, ich fand auch den Drake May, der hat ja, was hat denn der da bitte für Bälle geworfen teilweise? Also ich hatte ja dieses Kool-Aid nicht getrunken und ich war so ein großer Fan, war ich nicht von ihm, aber ganz ehrlich, was der da rausgeworfen hat mit Defender vor der Nase, Hut ab, sie haben da ihren Quarterback gefunden und das jetzt sehe ich, Ich kann sehen. Halleluja. Ja, also es war für mich wirklich eine Offenbarung. Und wie, genau wie du sagst, Stolle, das war ja noch nicht mal eine enge Kiste im Sinne von gefühlt. Gefühlt waren die im, hatten die das im Griff. Und auch Baker Mayfield hatte einen toughen Tag. Hat gekämpft wie ein Löwe, aber hatte einen toughen Tag und wurde auch gesackt. Und am Ende des Tages war er auch nicht fähig, da irgendwie großartig was zu machen. Ja, also ich fand Henderson mit 100, wenn du 147 Yard Rushing etablieren kannst als Patriots, das ist natürlich eine Kontrolle des Spiels. Baker an der Sideline, das sind also Dinge, die eine Rolle gespielt haben, sehr intelligent gespielt und haben mir gut gefallen, die Patriots. Also ich kann da Martin nur zustimmen. Und das Interessante ist, ich habe so das Gefühl, latent, und dann könnt ihr mich korrigieren da draußen, ich habe das Gefühl, die werden auch stärker. Ich habe das Gefühl, diese Anfangsproblematiken, die da waren, da waren ja auch ein paar ugly Games bei am Anfang, sind jetzt weg. Also die spielen gut und die haben so einen Standard entwickelt. Und das ist dann immer gefährlich, wenn ein Team Standard entwickelt und auch in schlechten Tagen gewinnt. Boah, dann sind die schwer zu schlagen.
Ja, und ich finde es faszinierend, weil, also ich bin ja auch ein Fan von Mike Vrabel, einfach weil der so ein, der weiß halt, wie man eine Mannschaft motiviert und zusammenbaut und aufbaut, ja. Und ich fand immer schon in Tennessee, mein Gott, Tennessee ist nicht der größte Markt, ja. Und das war immer das Team um Derrick Henry rum und jeder wusste es und trotzdem haben sie ihre Spiele gewonnen, ja. Also der ganz große Wurf blieb aus, aber das, den zu entlassen, fand ich, war ein Riesenfehler und ich glaube, sie brauchen das auch jeden Tag seither. Und wie schnell der das geschafft hat. Ich meine, wir haben ja auch alle, glaube ich, nach dem Ende der letzten Saison, dass die Patriots so schnell die Reißleine bei Mayo gezogen haben. Das hatte ja schon so ein bisschen Geschmäckle, aber da redet keiner mehr drüber, weil du guckst es ja an und denkst, das ist schon krass, was der da hingezaubert hat. Und es ist ja nicht so, dass dann die Patriots losgegangen sind und die Liga leer gekauft hätten. Ja, das ist ja. Das ist immer noch eine sehr junge Mannschaft, nicht auf allen Positionen top besetzt. Und der hat die Jungs einfach, wie du sagst, der hat einen Standard geschaffen in so kurzer Zeit. Riesenrespekt vor dieser Truppe.
Ich meine, wenn der es jetzt wirklich schafft, so das, was die Patriots früher stark gemacht hat, wieder zu implementieren, so du kommst dahin, egal ob du jetzt der Star bist oder nicht, do your job war ja das Motto früher immer bei Bill Belichick und er schafft es anscheinend, da jeden Spieler so weit zu bekommen, dass er dann auch alles zeigt, was er kann und für die Patriots spielen will. Und ich find's interessant, in jedem Quarter jetzt einen Touchdown und am Ende gewinnt sie das Spiel 28-23. Also sehr konstant eigentlich, wie sie da auch gespielt haben jetzt gegen die Bucks.
Vor allem wie viele Big, ne? Die hatten ja, glaube ich, 4 Plays, die über 270 Yards generiert haben. Also die Bucks wirklich mit ganz fiesen Dingern da. Dieser letzte Touchdown-Lauf von Henderson war auch geil, war an der Sideline nochmal rüberguckt, an seine Sideline, ist okay, wenn ich in die Endzone laufe oder soll ich vor?
Genau.
Ist okay. Genau. Das sieht das man auch nicht alle Tage.
Und das gegen eine Todd Bowles Defense, die ja streckenweise wirklich überfordert aussah. Das hast du dann auch an den Nicklichkeiten gemerkt. Da war ein Late Hit an der Sideline auf May. Da können sie froh sein, dass sie da nicht 15 Yards gekriegt haben. Und dann werden die noch viel schneller gescored. Da waren ein paar Nicklichkeiten bei, die mir überhaupt nicht gefallen haben, wo man gesehen hat, dass Tampa Bay so ein bisschen die Kontrolle verliert. Aber ganz stark Patriots, wie die, da war dann, ja, war so ein bisschen Aufregung und dann siehst du Vrabel, der dann hinrennt nach diesem Hit, das war an seiner Seitenlinie und wie schnell, normalerweise entsteht ja dann eine Riesenprügelei. Wenn du den Quarterback so spät hittest an der Sideline und das war ein knaller Hit von der 23 der Buccaneers, dann hast du natürlich ein Problem, weil dann kommt die O-Line, da gibt's eine große Keilerei. Und wie Vrabel da reingeht und mit ein, zwei Sätzen und Wegziehen von einem Spieler da Ruhe schafft, das war sehr beeindruckend zu sehen, wie der das im Griff hat, wie der sofort zur Stelle war. Und klar, gab noch so ein bisschen Rangeleien dann auf dem Feld, ein bisschen weiter weg von ihm, aber das hätte eskalieren können zu dem Moment. Und wie er das im Griff hat und wie die Patriots sich da im Griff haben, erinnert einen sehr an die alten Zeiten. Und da bin ich ganz bei dir, Johannes. Ich glaube, die werden einfach noch viel stärker werden und lass die mal noch ein paar Leute auf den Spots kriegen in den nächsten Jahren, wo sie noch nicht so gut besetzt sind. Dann hast du ganz schnell wieder eine Mannschaft, die ganz, ganz oben mitspielt und mit dem Headcoach, der weiß, wie das geht und Teil war der Super Bowl Champions, der wird dann sicherlich dann abgrasen können und auch sehr viel Erfolg einfahren können.
Jo, dann haben wir als nächstes Spiel. Vielleicht können wir auch beide Spiele zusammenpacken, weil wahrscheinlich wird sich das eh so ein bisschen überschneiden. Ja, wir haben die Seahawks, die trotz drei Turnovers komplett dominiert haben gegen die Cardinals. Und ich wollte halt eigentlich quasi eine ähnliche Frage stellen. Sind sie das beste Team in der NFC? Und da muss man aber vielleicht gleich noch mit dazu nehmen, oder sind es die Rams, die auch ein tolles Spiel bei den 49ers hatten. Matthew Stafford, ich glaube, der erste Quarterback in der NFL-Geschichte mit 4 Touchdowns in 3 aufeinanderfolgenden Spielen. Jeweils. In Woche 11 gibt es auch dieses Duell. Ja, jetzt. Also das ist ein absolutes Topspiel, was auch
genau, zukommt. Genau, nächstes Wochenende wird es spannend.
Ist ein absolutes Topspiel, wo wir dann vielleicht doch wirklich wissen, wer ist das beste Team in der NFC. Aber wie seht ihr gerade beide Teams? Sind das echte Contender beide?
Definitiv meiner Meinung nach. Also richtig stark und es wird auch spannend. Meine 49ers sind ja auch noch mit dabei mit 6-4, wer es da am Ende machen wird. Also das ist eine richtig starke Division, finde ich. Und ob es dann die Seahawks oder die Rams werden auf Platz 1. Schwuren, ich glaube, da bist du viel tiefer drin, wenn du die Mannschaften analysierst. Wie siehst du das?
Also für mich, ich bin zum Beispiel der Meinung, dass die Seahawks können richtig weit gehen dieses Jahr. Die sind richtig gut. Ich finde, das ist mit Sam Darnold haben die da ihren Mann gefunden. Und ich finde die Defense einfach, ich bin ja ein Defense-Mann, ihr wisst das alle da draußen. Und das ist so für mich eine Mannschaft. Ich habe mal jetzt hier gerade geschaut, Seattle Defense, 5 Sacks in dem Spiel, 10 Tackle for Loss. Ja, also das ist echt eine Knallermannschaft. Und ich glaube, die sind so für mich auch noch, obwohl die Rams auch wahnsinnig stark sind und wir können ja beides besprechen, aber ich finde, die Seattle Seahawks sind für mich noch kompakter, kompletter und weil sie eben auch die Ebene Defense haben, dass ich die ganz weit, weit vorne sehe. Also wenn eine Mannschaft mich überzeugt dieses Jahr, dann sind es die. Überraschenderweise für mich, da waren sehr viele Unbekannte Anfang des Jahres. Mittlerweile bin ich absoluter Believer in die Seahawks. Und gut, sie haben jetzt Arizona gespielt, eine Mannschaft, die ihre eigenen Probleme haben. Jacoby Brissett hat einen guten Job gemacht und es gibt ja die Gerüchte, dass das letzte Spiel da, also dass man den Kyler Murray nicht mehr sehen wird in diesem Trikot. Und das ist eine absolute Möglichkeit. Da ist also jetzt wieder eine große Sache. Wenn du Cardinals-Fan bist, passiert da gerade auch eine große Sache. Aber unabhängig davon, Seattle, bärenstark, für mich ein Super Bowl-Aspirant. Ganz sicher jemand, der ein Team, was in dem Struktur, wie es jetzt in der NFL gerade ist, ist das ein Team, was für mich auf alle Fälle ganz, ganz, ganz weit oben ist. Und die Rams genauso. Also für mich sind die Rams auch ein Team, was eben super spielt. Aber wie gesagt, ich finde die Seahawks kompakter, kompletter und noch für mich das beste Team in der NFC.
Ich bin wirklich sehr gespannt auf dieses Duell, weil ich will jetzt nicht sagen, das ist dann schon eine kleine Vorschau auf die Playoffs. Wir wissen, bis dahin fließt noch viel, viel Wasser die Elbe runter. Da kann auch viel, viel passieren. Aber jetzt gerade würde ich tatsächlich die Seahawks auch stärker einschätzen, vor allem, weil sie jetzt auch das erste Mal, ihr Run-Game war ja halt auch brutal stark jetzt am Wochenende und das war ja bisher noch so ein bisschen so die Krux, sage ich jetzt mal. Aber so in the long run bin ich dann tatsächlich eher bei den Rams, einfach weil man natürlich weiß, was man bei Sean McVay kriegt in den Playoffs. Ja? Das ist extrem erfahren, extrem erfolgreich. Und da spielt halt für mich auch der Cowboy auf seinem weißen Pferd reitet in den Bombenuntergang. Matthew Stafford, Last Rodeo und irgendwie so wie der gerade spielt. Ganz ehrlich, wir sind in die Saison gegangen und keiner wusste, wann und ob Matthew Stafford spielt. Die ganze Preseason angeschlagen, Aua weh, hier, da, hat gar nicht gespielt. Und er spielt wie ein junger Gott und irgendwie wirklich, wirklich so, ich will da einmal noch ganz hoch. Dann können mich alle mal am Arsch lecken. So, also ich glaube, jetzt sehe ich tatsächlich auch den Vorteil bei den Seahawks am kommenden Wochenende. Aber so, wenn wir dann wirklich über Playoffs und tief gehen, da würde ich nicht gegen Stafford und McVay wetten, tatsächlich.
Naja, ich denke, wie gesagt, bei mir ist das ja immer der Faktor Defense. Und es gibt verschiedene Leute, die eben diese Statistik aufarbeiten. Die Seahawks sind ranked number 3 in Defense in der NFL im Moment nach Woche 10, während die Rams 14 gerankt sind. Aber das ist, wie gesagt, gibt's verschiedene Anbieter, die dir das anbieten. Aber das ist für mich schon ein Riesenfaktor dabei. Aber ich höre dich, das ist natürlich McVays Teams sind immer schwierig zu handeln, schwierig zu managen. Wer weiß schon, was da passiert. Aber ich bin eben jemand, der der eben immer daran glaubt, dass eine Defense die Championships gewinnt. Und ja, hinter Cleveland und hinter Denver ist eben Seattle für mich die Next Defense, wa?
So, dann lasst uns mal auch nochmal über zwei Teams reden. Die Texans mit einem gehörigen Comeback-Sieg gegen die Jaguars. Das sah eigentlich ohne CJ Stroud und erste Halbzeit oder bis tief in die zweite Halbzeit hinein, war das eine klare Angelegenheit für die Jaguars. Und dann kommt es doch anders. Haben jetzt vier ihrer letzten sechs Spiele gewonnen. Die Ravens haben drei Spiele in Folge gewonnen, auch mit überraschender Weise wieder richtig starker Defense. Beide sind noch nicht da, wo sie sich gerne sehen, aber sind auf jeden Fall, die Trajectory ist deutlich nach oben. Erzähl doch mal, seht ihr beide, dass beide in die Playoffs kommen werden? Oder sagt ihr, nee, ich bin eher Team Ravens oder eher Team Texans?
Ja, das wird spannend. Also ich fand jetzt am Wochenende eigentlich wirklich Ravens gegen Vikings, fand ich spannend, weil die gleiche Stats irgendwie haben und zu sehen, wer schafft es dann, also jetzt die Ravens da gewonnen haben mit einem wieder starken Derrick Henry. Ja, das ist schon interessant, finde ich. Ja, aber ob es die Ravens dann, mein Lamar Jackson sitzt wieder zurück, 176 Yards, weiß nicht, ob das schon reicht, kann Schur noch mal tiefer drauf einsteigen, aber ich würde jetzt schon sagen, dass die Ravens vielleicht einen Ticken vor den Texans es noch schaffen werden, ja.
Ja, ich bin ja so ein bisschen der Wendehals, weil die Ravens ohne Jackson, als die ja diesen im freien Fall war, ja, da habe ich die ja schon rausgenommen aus dem Playoff-Rennen.
Genau, das hatten wir schon diskutiert.
Ja, aber ich muss ehrlich sagen, wenn du mir jetzt die beiden Teams als Option gibst, dann sind für mich auch die Ravens das Team, was für mich sogar noch eine Chance im Super Bowl hat, wenn sie so jetzt wieder spielen und Gas geben und Lamar Spielfreude zeigt, dann sind die vom Potenzial und vom Material, was sie haben, natürlich eine bessere Mannschaft als Houston. Mein Empfinden. Also das ist für mich in Houston immer noch nicht, ist in der Defense sehr, sehr stark. Ist Nummer 4 Defense der Liga, glaube ich. Aber Baltimore ist Nummer 6 oder gleich dahinter. Also wie gesagt, da geben sie sich nicht viel, aber im Angriff ist das natürlich ein Riesenunterschied. Ich glaube, die Ravens sind für mich eher ein Kandidat, an die ich vielleicht nochmal, wo ich mich nochmal in meiner Meinung überzeugen lasse oder ändern lasse, meine Meinung ändern würde. Weil Houston habe ich, glaube ich, auch schon aus den Playoffs rausgenommen beim Eliminator. Also ich habe beiden nicht viel Chancen gegeben. Aber ich habe immer gesagt, dass bei Baltimore es eben tierisch abhängig davon ist, ob ihr Quarterback wieder da ist. Und jetzt ist er wieder da und jetzt gibt es einen coolen Sieg gegen die Vikings. Ob schön oder nicht, ist vollkommen egal. Sie sind für mich dadurch jetzt natürlich wieder im Rennen. Und Houston ist ein Longshot. Aber ey, kann alles passieren.
Ja, ich bin dabei. Ich würde auch natürlich, auch aufgrund der Erfahrung, die bei den Ravens herrscht, ne?
Ja.
Vom Head Coach bis zu jedem vielen, vielen Spielern, würde ich da auch eher auf die Ravens tippen. Auch der Spielplan ist meiner Meinung nach machbarer als der Texans. Hm. Allerdings für die Ravens, das klingt völlig bescheuert, aber für mich ist nächste Woche das Spiel für die Ravens sehr entscheidend, wenn sie nämlich gegen Cleveland spielen, weil die sich gerne gegen Cleveland ins eigene Knie schießen. Ja. Ne? Das ist so ein Spiel, da gucken wir alle drauf und sagen, ja komm, das ist, räumst du aus dem Weg und dann hast du nochmal Spaß und darfst du nämlich die Jets spielen, alle easy und dann die Bengals und oh, guck mal, hast einen Winning Record. Aber ich finde, Cleveland ist so ein Spiel, da stolpern sie gern. Finde ich sehr wichtig, weil in der Situation, in der beide Teams sind, ist es einfach so, jede Niederlage tut doppelt weh. Insofern müssen sie einfach beide weitermachen. Aber ich sehe auch Baltimore insgesamt kompletter. Ich bin tatsächlich echt überrascht, dass die Defense die Kurve gekriegt hat. Die sah ja furchtbar aus in den ersten Wochen. Das hätte ich nicht erwartet, weil das eine ist ja die Offense, die natürlich mit Lamar dann wieder, da kommt Ruhe rein, Rhythmus rein. Und du musst ja als Defense auch ganz anders verteidigen, wenn du Lamar und Derrick Henry verteidigen musst. Egal, wie fit Lamar vielleicht ist. Aber dass sie die Defense hier die Kurve kriegt haben, finde ich geil. Bei den Texans ist für mich halt immer noch so generell die Frage, ob die Offense wirklich die Kurve gekriegt hat. Mills hat sich da voll reingehangen. Ist auch einer, finde ich, der besseren Backups in dieser Liga. Über den wird selten geredet. Aber ich finde, auf den kannst du dich schon sehr verlassen. Aber ob es wirklich reicht. Ein bisschen auch noch gegen die Chiefs, dann noch zweimal gegen die Colts. Das ist natürlich eine Chance, so ein direktes Duell auch immer. Aber
Bills, Chargers haben sie auf der Liste.
Also
Nee, ich glaube. Ist hart, ist deswegen. Also die sind für mich auch weiter weg.
Ich glaube, sie sind weiter weg. Und tatsächlich bei den Ravens sehe ich auch noch den Vorteil, die Steelers, die scheißen gerade ein. Und also die Steelers sahen eigentlich vor 3 Wochen aus, als wenn sie up and away sind, ne, mit der Division. Wow, krass, da kann keiner mithalten. Und jetzt, bam, 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 geht's gerade komplett bergab bei den Steelers. Und deswegen ist diese Division ja noch nicht mal weg. Ja, ich finde, also, ich glaube nicht, dass Houston an Indy noch rankommt. Da sind sie zu weit weg, glaube ich. Da kann also noch über die Wildcard gehen, während Baltimore immer noch die Chance hat, meiner Meinung nach. Spiel noch zweimal gegen Pittsburgh auch noch, dass du die Division auf jeden Fall noch gewinnen kannst. Ich würde auch sagen, Baltimore würde ich eher drauf. Ich würde sagen, Baltimore 80%, dass sie Playoffs schaffen. Houston eher so 65.
Schauen wir mal, wer recht hat. Schauen wir mal. Das ist ja schwierig, finde ich, in der das NFL.
Ein Spiel haben wir noch, was genau das untermauert. Schwierig in der NFL, auf Dinge zu wetten. Bills Dolphins. Also hätte mich vorher jemand nach dem Ergebnis gefragt, hätte ich 30-13 gesagt, aber für die andere Mannschaft.
Ja.
Also das Ding habe ich einfach nicht kommen sehen. Ja, auf einfach da, wo die Bills stehen, aber auch da, wo die Dolphins stehen, hat man das nicht erwartet. Habt ihr das in irgendeiner Weise kommen sehen und muss man sich jetzt um die Bills so ein bisschen Sorgen machen, weil das war jetzt dann auch schon das zweite Ei, was sie dieses Jahr gelegt haben?
Ja, schon, habe ich dann gleich auch eine Frage an dich. Also ich hätte gar nicht damit gerechnet. Ein Freund von mir ist Dolphins-Fan, der hat die Saison eigentlich schon lange abgeschrieben. Der war natürlich gestern mega happy und hat erst wirklich im 4. Quarter geglaubt, dass sie es schaffen können. Ja, also ich muss echt sagen, also Josh Allen hat ja wirklich 306 Yards eigentlich für 306 Yards geworfen und trotzdem verlieren sie das Spiel schon. Das würde mich mal interessieren, wie du das siehst. Die haben erst im 4. Quarter, haben die Bills 13 Punkte gescored dann. Ja, was ist da los, wenn Josh Allen 306 Yards wirft und du verlierst dann gegen die Dolphins?
Tja, anscheinend ist, ich bin überrascht, dass die Dolphins noch so viel Leben in sich haben, dass es dann doch im Endeffekt scheißegal ist, was dein Headcoach macht und wie er in den Medien auseinandergenommen wird, weil es ist scheißegal. Die haben, ich habe das schon letzte Woche gesagt oder die Wochen davor, dass die einfach einen Haufen Baller da drin haben, die haben tolles Leadership in Miami, weil sonst würde diese Mannschaft auseinanderfallen, so wie die eben Maß genommen werden in den Medien. Das darfst du nicht vergessen, ich glaube, Tua hat erst einen Sieg vorher gegen die Bills und einen Haufen Spieler, habe ich gelesen in dem Bericht, haben noch nie gewonnen gegen die Bills in ihrer Karriere bei den Dolphins. Und jetzt holen die da so einen Sieg in einem Jahr, wo ja alle sagen, und das wird auch nicht weit gehen für die Dolphins, aber es ist ein solchen Jahr und trotzdem machst du so ein Ausrufezeichen und so ein Lebenszeichen gibst du von dir. Hätte ich niemals gedacht, haben super Defense gespielt. Ich hatte auch teilweise war ich Angst und Bange um Josh Allen, der da auch rumrannte, der da auch ein paar echt fiese Sacks oder auf jeden Fall Hits einstecken musste, wo ich dann auch so dachte, ouch, ja, Chubb hat da richtig Gas gegeben als End. Und also da waren schon so ein paar Aktionen, wo die echt Spielfreude gezeigt haben, die Dolphins. Und das macht dann das Team echt gefährlich, weil das Leadership. Also entweder unterschätzen wir alle McDaniels wahnsinnig und der Typ ist einfach ein besserer Coach, als alle ihn darstellen lassen, weil wir müssen ja auch vorsichtig sein. Die Medien spiegeln uns ja auch ein Bild von dem Mann vor, was wir ja überhaupt nicht nachvollziehen können oder überprüfen können, weil am Ende des Tages ist der vielleicht hinter den verschlossenen Türen in Miami, ist der vielleicht voll in charge und hat das voll im Griff. Und wir gehen rein nur von dem Optischen aus. Der ist ja ein Freak und ein kleiner Mann mit Hose auf 7:30 auf der Anna-Wade und sieht nicht in keinster Weise aus wie ein Coach. Aber wer sagt denn, wie ein Coach aussehen soll? Ja, der ist vielleicht vollkommen unerheblich. Vielleicht sagt er genau die richtigen Dinge zur richtigen Zeit. Ich weiß es nicht. Oder er hat einen tollen Coaching-Staff und da sind Leute, die die Mannschaft erreichen, sodass es dann egal ist, ob er es kann. Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, dass ich total überrascht bin, und nicht jetzt erst seit dieser Woche von den Dolphins, auch die Woche davor und die Woche davor, dass sie trotz alledem immer hart gespielt haben, Vollgas gegeben haben und eigentlich nie du das Gefühl hatte, dass die jetzt so wie die Raiders, helpless, waren die nicht. Die sind einfach dann teilweise eben auch outcoached worden teilweise oder hatten eben auch Pech und Tour war dann vielleicht immer nicht so gut, aber die haben immer hart gespielt in der Defense und haben immer dir, auf jeden Fall verschenken die dir nichts. Also die Dolphins, da musst du dir den Sieg verdienen, wenn du gegen die spielst. Und wenn du nicht richtig vorbereitet bist, dann kriegst du eben 30 Dinger von denen und verlierst, wie Buffalo am Wochenende.
Ja, das war so ein, also in dem Spiel war so einiges, ne? Du hast gesehen, dass die Bills Defense ist halt ein bisschen angeschlagen, also brauchst du die Offense. Und die Offense der Bills ist für mich aber immer noch so sehr Josh Allen, ne? Also klar, wir haben mittlerweile eins der besten Laufspiele der Liga, wobei das irgendwie gar nicht zu sehen war gestern. Aber du hattest gestern Plays von Josh Allen, die waren positiv wie negativ. Das Beste und das Schlechteste von Josh Allen. Die Spiele gibt es ja manchmal von Josh Allen, wissen wir alle. Mir fehlt so ein bisschen bei den Bills. Ich war tatsächlich überrascht, dass die Bills nicht versucht haben, irgendwie sich auf Wide Receiver nochmal zu verstärken an der Trade Deadline. Die war ja sehr aktiv, die Trade Deadline. Da hatten wir auch mal drüber geredet. Da ist ja tatsächlich viel passiert. Natürlich auch mit den Eagles, war ja klar, unter anderem. Aber da hatte ich mir gedacht, die Bills, irgendwie auf Wide Receiver ist das alles nix, wenn ich bei den Bills. Das macht alles Josh Allen. Und irgendwie war das so ein Spiel, ich war, ja, ist es am Ende vielleicht doch das, was wir immer von den Bills sehen? Ja, also, und die Dolphins, hey, ich voller Respekt, ja, hätte ich nicht gedacht. Ich bleibe weiterhin extrem skeptisch, was McDaniel angeht. Wer war denn das gestern? Hat das Spiel auch gesehen und meinte, wer ist denn der Typ, der Sonnenbrille da?
Coach.
Ja. Ja, ist nicht so ein it's not your average head coach, ja. Meine Frau war's, genau. Nein.
Aber er sagt ja selber, McDaniel, dass vom Play her und wie man sieht, wie sie spielen, würdest du nicht glauben, dass die Saison vorbei ist. Und das ist unheimlich schwer. Ist auch
wichtig, wenn er jetzt daran, ist, zu, kommt, ne?
Daran zu glauben, wenn alle um dich herum sagen, dass die Saison für dich vorbei ist. Also das hat er gut gesagt.
Ja, gut, weil du spielst jetzt die Commanders, die Saints und die Jets. Du kannst diese drei Spiele auf dem Papier, nach der Performance solltest du eigentlich das Selbstbewusstsein zu haben, die gewinnen wir alle drei. Und da bin ich gespannt, weil wir kennen auch die Dolphins und die Eier, die sie zwischendurch mal legen. Also schauen wir mal, ob es dann wirklich so ist, ob sie die Chance nutzen oder eben nicht. Aber auch das, wenn sie sie nicht nutzen, wäre natürlich auch wieder, ne, Öl ins Feuer für die, die sagen, McDaniel ist nicht der richtige Coach. Weil du musst doch jetzt dann die Kurve kriegen. Lass uns überraschen, ob er es hinkriegt oder nicht.
Also ich habe vor 2 Jahren war ja Hard Knocks In-Season mit den Dolphins, waren die letzten Spiele dann noch. Und also ich finde, hat man ihn schon als jemanden, der seine Mannschaft im Griff hat, eigentlich wahrgenommen in Hard Knocks. Mhm. Aber klar ist die Frage, wie ist es jetzt? Ich meine, mit seiner Art, die er da so nach außen darstellt, die so ein bisschen ja monoton und emotionsloser wirkt. Aber ich hatte ja schon bei Hard Knocks das Gefühl, der hatte damals vor 2 Jahren, da hatten sie auch eine gute Season verhältnismäßig, dass er die schon im Griff hatte. Ja.
Na, er ist ja auch nicht unerfolgreich, das darf man ja auch nicht sagen. Und er hat ja auch das Spiel im Angriff auch so ein bisschen nicht revolutioniert, aber er hat schon neue Impulse in die NFL gebracht mit seinem Angriffsspiel, besonders als er die ganzen Speeds da um sich rum hatte. Sein Spiel baute ja auf Speed. Ich glaube, was auch geholfen hat, ist, dass die Ownership der Dolphins ihm ja den Rücken gestärkt hat, gesagt hat, dass nichts passieren wird diese Saison, dass sie an ihn glauben. Und ich glaube, so allgemein wollen sie das durchstehen, dieses Valley, dieses flache Spiel oder diese schlechte Zeit, und wollen zusammen dann weiter. Sie glauben an ihn. Also das hat vielleicht auch geholfen, dass die Mannschaft gesagt hat, alright, Leadership wird sich hier nicht ändern in den nächsten Wochen. Dann können wir uns auch zusammenreißen und weiterspielen und Gas geben. Vielleicht ist das auch ein Grund.
Vielleicht. So, dann würde ich sagen, schmeißen wir mal den Playoff-Eliminator dazwischen. Was haltet ihr davon?
Wen haben wir denn da schon?
Ich kann euch einmal die Liste wird ja nicht kürzer, einmal kurz vorlesen. Bitte gut zuhören. Ja, die Bengals sind raus, die Cardinals sind raus, die Browns, langsam, die Dolphins, die Giants, die Jets, Raiders, Titans und Saints, die sind draußen. So. Ich kann nicht noch sagen, wer noch drin ist. Vielleicht macht euch das was. Also wir haben die Bears, die 49ers, die Bills, die Broncos, die Bucks, Chiefs, Chargers, Colts, Cowboys, Commanders, Eagles, Falcons, Jaguars, Lions, Patriots, Panthers, Packers, Vikings, Texans, Seahawks, Rams, Steelers und Ravens, die noch im Rennen sind. Also für mich gibt es so 2, 3 Teams, die jetzt dann doch schon, finde ich, hervorstechen und dann nichts mehr mit zu tun haben.
Willst du zuerst, Johannes, oder?
Ich würde gleich mal was in den Korb werfen, sage ich mal. Und zwar, also ich habe ja auch ein Shirt an, wer es so sieht, von den Cowboys. Aber ich glaube nicht, dass die Cowboys noch irgendwas reißen werden diese Saison. Also ich habe ihm damals, wo ich vor 10 Jahren mit Football intensiv angefangen habe, die Cowboys verfolgt, weil Magne Socha damals bei denen gespielt hat, hier aus Rodenburg ob der Tauber. Den hat Martin ja auch mit ans College gebracht und so weiter. Aber bin mittlerweile nicht mehr so dieser Deep Cowboys-Fan. Weiß nicht, Schuhan, wie es da bei dir mittlerweile ist, so auch was Trey Jones alles so macht. Also ich glaube nicht, dass die Saison für die Cowboys noch irgendwas gehen will. Von dem her würde ich die auch mal ins Rennen werfen, dass die nichts mehr reißen werden. Ja, Schuhan, wie siehst du das?
Ist leider so. Ich glaube auch, dass sie nichts reißen werden. Aber haben wir die Giants noch drin?
Nee, die sind schon raus. Die sind schon
raus. Giants hat man schon raus. Okay. Washington. Commanders.
Ich würde denken, die passt schon gut rein. Ne? Also die sind die Luft.
Also ich muss dazu sagen, ich habe NFLPlayoffScenarios.com gecheckt. Und da haben die, übrigens hat Dallas nur noch, es ist 92% most likely, dass die Playoffs nicht schaffen. Washington 96% most likely not making the Playoffs. Und, ja. Und so danach gehe ich jetzt einfach mal. Arizona ist 92%.
NFC East ist tot, so bis auf die Eagles,
dead.
Die stark sind.
NFC East. Nein, die Commanders würde ich sagen jetzt, aber es ist eben schwierig zu sagen. Aber Dallas tut mir natürlich in der Seele weh, aber anscheinend sehen das nicht nur wir so, sondern auch andere, die sich mit dem Thema noch ein bisschen mehr beschäftigen. Und die haben 1 Million Szenarios, haben sie gesagt, durchspielt und haben dann sozusagen daraus, ist ja jetzt kein Predictor, ist einfach nur Wissenschaft.
Analytics.
Ja, ich würde mich, für mich sind so, die Washington sehe ich da definitiv auch. Ich finde, die Cowboys haben wahrscheinlich noch eine bessere Chance. Die sehe ich so auf einer Ebene mit den Panthers, die komischerweise einen Winning Record haben. Keiner weiß wie.
Unglaublich.
Ja, aber die einfach, oder ich glaube 5-5 sind sie jetzt. Aber hallo?
5-5, ja, genau, ausgeglichen.
Nee, aber tatsächlich nach der vierten Niederlage in Folge muss man einfach die Falcons. Die Falcons sind für mich nicht wirklich Fisch und Fleisch. Michael Penix ist nicht schlecht genug, dass man viel über ihn redet, aber er ist auch um Gottes Willen nicht gut genug, dass man viel über ihn redet. Ich finde seit Jahren alles, was sie offensiv probieren, also Kyle Pitts ist einfach ein Bust. Also das ist so ein talentierter Spieler, der nie alles auf die Kette kriegt. Immerhin Drake London hat die Kurve gekriegt. Bijan wird meiner Meinung nach nicht oft genug und gut genug genutzt für das Potenzial, was der Junge hat. Defensiv ist da, haben wir jetzt auch am Wochenende gesehen, 7 Sacks, ja, da ist auf jeden Fall Potenzial. Aber das sind zu viele Niederlagen und ich persönlich bin auch kein Fan vom Head Coach. Der gehört für mich eher zu den schwächeren Kandidaten in der Liga. Egal, ob es jetzt Clock Management oder andere Dinge angeht. Ich glaube, die Falcons sind durch. Also 4 Niederlagen in Folge. Das ist für mich keine Mannschaft, wo ich sage, die kriegen die Kurve. Da glaube ich dran, dass sie die Kurve kriegen. Deswegen würde ich die Falcons.
Aber da hätte ich jetzt nochmal kurz eine Frage. Das war mir vorhin schon so ein bisschen auf den Lippen an Schuhan. Kirk Cousins sitzt ja auf der Bank als 90 Millionen Quarterback. So. Würdest du den jetzt nochmal bringen oder sagst du, nee, die Saison, nach der Saison wird er ja, so wie es aktuell aussieht, dann eh gecuttet von den Falcons und das war's dann?
Geht der eigentlich nochmal aufs Feld? Du musst ihn fragen, ob er überhaupt aufs Feld geht, weil der ist ja,
glaube ich. Aber jetzt würde gar nicht mehr gehen.
Der ist ja wohl gequotet worden als jemand, dass er sagt, er sucht sich jetzt was, wo er nochmal eine reelle Chance hat zu spielen und er hat keine Lust mehr. Und also das scheint so ein bisschen durch zu sein, das Thema. Und dann willst du den auch nicht aufs Feld stellen, weil dann arbeitest du weiter an deiner Zukunft, was ja vielleicht Penix ist, vielleicht Penix nicht ist. In Atlanta sind wir gewohnt, dass die eben sehr komische Sachen machen mit ihren Quarterbacks, bezahlen einem richtig viel Geld, um dann einen anderen zu draften. Aber ich kann dir das schwer sagen, als ich bin nicht Raheem Morris, aber wenn du natürlich so, ich glaube, der Fehler ist vorher passiert, aber sie haben ihn mehr in Penix gesehen als wir alle, weil Cousins war natürlich zu der Zeit schon funktional sehr guter Quarterback in der NFL und ich fand schon, dass der so ein bisschen demontiert wurde. Fürstlich entlohnt, fürstlich Geld verdient, wie immer, bei Cousins, der ja jetzt steil auf die 200 Millionen zugeht, ein reiner Salary. Aber am Ende des Tages hat es ihn nichts gebracht, weil er sitzt auf der Bank. Von einer Zeit, wo er aber viel auf dem Feld war vorher. Okay, da war der Achillessehnenriss vor dazwischen, aber er kam ja wieder und hatte dann sozusagen die Chance. Und ich fand nicht, dass man es ihm anmerkte, so großartig. Aber das ist jetzt Schuhe in seiner Welt. Vielleicht ist das dann doch anders, wenn du ihn jeden Tag im Training siehst, jeden Tag in Atlanta auf dem Trainingsplatz. Ist es vielleicht ein anderes Gefühl? Das kann ich natürlich nicht sagen. Ich würde ihn jetzt nicht bringen. Ich würde sagen, ey, let's go through it. Penix Jr. kann einfach nur besser werden. Ja, mit Anstand beenden die Saison und vielleicht wirklich probieren, noch besser zu werden. Noch mehr das Falcon-Gen in die Spieler reinzukriegen und ja, die Spieler der Zukunft ausbilden und ein Gefühl dafür kriegen, was kann Penix und was nicht.
Ja, ich denke auch, du kannst ihn jetzt nicht jetzt wechseln. Damit demontierst du deinen jungen Quarterback, ne? Und wahrscheinlich dann auch langfristig. Das ist nicht gut. Du hast einmal diese Entscheidung getroffen, ob die jetzt nachvollziehbar war oder nicht. Und jetzt musst du damit leben, mit dem, was du da hast. Auch mit diesem viel zu viel Geld, was du einfach wegwirfst und dir das Leben damit auch schwer machst auf eine gewisse Weise. Ich war nie der größte Penix-Fan. Ich fand diesen Draft-Pick absurd hoch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist auch dann im Endeffekt so eine Frage, jetzt mal ehrlich, also die Falcons, wenn die Saison jetzt so weitergehen sollte, dann wird eh die Headcoach-Frage gestellt. Und das ist natürlich immer für junge Quarterbacks, guckst du jetzt gerade in Tennessee an, ja, der hat noch nicht mal eine halbe Saison gespielt und da schmeißen den Headcoach schon raus. Das ist so schlecht, ja, wenn die ständig neues Personal haben. Ich hatte das irgendwann vor ein paar Jahren hatte ich auch wirklich mal einen Artikel darüber gelesen, dass wirklich... Das war eine erschreckend hohe Nummer an First-Round-Quarterbacks, wie viele verschiedene OCs und Head-Coaches viele von denen in den ersten 5 Jahren haben. Und wenn du dann so Marcus Mariota war ein gutes Beispiel, der hatte in seinen ersten 5 Jahren, ich glaube, 6 Offensive-Coordinators. Na, was glaubst du denn, wie gut der dauerhaft in der NFL wird, wenn da einfach nie Konstanz reinkommt für so einen armen jungen Kerl? Insofern, das wäre nicht gut für Penix, glaube ich, wenn dann ein Wechsel kommen würde. Aber wenn die Saison so weitergeht bei den Falcons, kannst du das haben, ne?
Schauen wir mal, wie es kommen wird, ja.
Zum krönenden Abschluss reden wir noch über 2 Teams für die nächste Woche. Die haben keine Headcoach-Probleme, würde ich mal denken. Unser Spiel der nächsten Woche, wir hatten ja vorhin schon Seahawks und Rams mal angeschnitten, aber entschieden haben wir uns für Lions und Eagles. Eagles und Lions, weil das natürlich so ein, ja, das hat ja schon so das Gefühl von Playoff Championship Game, so, ne, so was man letztes Jahr erwartet hätte, ein Playoff Championship Game, und dann kam es doch anders. Und jetzt auch die Lions, Campbell plötzlich Playcaller und wups, ballern sie wieder 40 Punkte raus. Ja, gegen natürlich auch einen Gegner, der da sehr dankbar für ist. Ja, und irgendwie, ich finde, das ist ein ganz, ich finde es ein ganz spannendes Spiel und wichtiges Spiel. Vor allen Dingen finde ich für die Lions, weil die Division halt wirklich hart umkämpft ist. Und wenn du dir dann so einen Bock schießt wie letzte Woche gegen Minnesota, dann machst du ja nicht einfach. Ja? Die Bears schwirren da immer noch rum. Ja? Die sind tatsächlich für mich nicht auf demselben Level wie die Lions, keine Frage. Aber sie gewinnen Spiele. Und solange sie das tun, ja, ist es halt einfach, das ist wirklich ein Vierkampf in dieser Division. Deswegen glaube ich, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding für die Lions nächste Woche.
Ja.
Mein Lions und Bears sind beide 6-3, weil du es gerade gesagt hast. Also von dem her darfst du die Bears auch nicht streichen. Und meine ich würde es Dan Campbell schon wünschen, weil ich finde ihn einen sehr sympathischen Coach. Er hatte natürlich einen großen Umbruch vor der Saison, dass viele Trainer von ihm ja da gegangen sind. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das für die nochmal wie so ein Playoff-Game jetzt ist gegen die Eagles, dass die da jetzt sagen, hey, hier, jetzt wollen wir es wissen, wenn wir in die Playoffs kommen wollen, müssen wir auch die Eagles schlagen. Also ich würde es den Lions zutrauen, wobei die Eagles natürlich besser, vielleicht etwas konstanter die Saison jetzt bisher gespielt haben. Ja, aber ich würde es den Lions schon zutrauen. Schon, wie siehst du das?
Na, wird ein schwerer Trip zum Lincoln Financial Field. Das ist nicht leicht und ich glaube, das wird ein cooles Spiel. Ich glaube schon, dass die auf Augenhöhe sind, dass das eine enge Kiste werden kann, dass das eine wahnsinnige Stimmung sein wird da. Und dass die Lions haben ja sich den Commanders entledigt wie kein anderer. Also das war eine klare Sache. Habt ihr übrigens mal gesehen, diesen Kinnhaken, den Amon-Ra St. Brown bekommen hat?
Ja, das war...
Aber der Junge stand wie eine Eins. Der ist nicht... Also ich fand, der Haken war, sah mächtig aus, aber wenig, wenig Wirkung. Da siehst du mal, wie die Nerven blank lagen bei den Commanders. Aber Detroit, starke Mannschaft. Das ist so ein Spiel, wo ich mir nicht trauen würde, vorher sagen, zu sagen, wie wird das enden? Wie wird das jetzt am Ende des Tages ausgehen? Das sind beides Juggernauts und ich glaube, dass Detroit noch ein bisschen mehr Luft hat nach oben und da müssen wir mal abwarten. Also beides gute Mannschaften, cooles Matchup. Also ich freue mich sehr darauf.
Ja, ich bin ja, was ich ja witzig finde, ist, dass eigentlich beide Teams so dieses Thema hatten, oh, unsere Offense rollt noch nicht. Ja, beide sind dann in die Saison gegangen mit der gleichen Geschichte. Und die Offense, die waren noch nicht so wirklich, auch die Eagles haben immer noch, die sind zwar wieder back on track, aber so richtig, ne, wir haben noch nicht das Gefühl, dass die Offense, die wir letztes Jahr gesehen haben, vor allen Dingen von Saquon Barkley.
Ja.
Und bei den Lions wurde jetzt schon eine Änderung vollzogen. Campo macht jetzt die Plays. Wie gesagt, Washington ist natürlich auch die Frage, was war jetzt der Grund, warum es so gut funktioniert? War es der Gegner oder war es wirklich der Coach? Das werden wir dann nächste Woche schon besser sehen. Das finde ich total spannend. Dieses Duell zweier Offenses, die ihre Problemchen dieses Jahr schon hatten. Beide Teams haben sich ja auch noch ein bisschen, vor allem die Eagles, haben sich ja nochmal ordentlich verstärkt an der Trade Deadline. Ja, also Jalen Phillips von Miami zu holen. Auch nochmal zwei Cornerbacks. Wobei Jair Alexander, keine Ahnung, ob der in seinem Leben nochmal ein Spiel macht. Aber das so wieder so klassisch Eagles, ne, wieder all in reingehen. Und ich finde auch so ein Jalen Phillips ist halt auch jetzt kein, ja, keine Ahnung, den setzt man den ganzen Tag auf die Bank. Ja. Also da sind schon wieder ein paar fette Moves gewesen, um dem Pass Rush zu helfen. Bin ich gespannt. Also das wird, glaube ich, ein richtiger Dogfight, glaube ich. Da bin ich echt gespannt. Aber in Philly gewinnen ist halt auch einfach schwer.
Ja.
Bin ich gespannt.
Aber Phillips ein guter Pass Rusher. Der kam auch nach einer schweren Achillessehnenverletzung wieder und ich war überrascht, wie gut der gespielt hat. Und ich fand eben auch unmöglich, dass die da ihren Ausverkauf machen und den gehen lassen. Aber gut, am Ende des Tages ist Howie Roseman wieder der Gewinner. Und der weiß schon, wenn ein guter Junge auf dem Markt ist, den man sich holen sollte. Deswegen ist das schon ein Prädikat, dass er da gelandet ist bei den Eagles.
Ja gut, dann haben wir diese Woche auch einmal durchdiskutiert. Ganz viel Berlin und vielen anderen Dingen. Tja, genießt die Woche, ihr beide, ja. Schon, wir sehen uns ja schon, falls irgendjemand da draußen diese Folge hört und auch College Football mitmacht. Wir werden jetzt ein paar Stunden später am Mittwoch sein, weil wir entschieden haben, wir verschieben das Ganze ein bisschen die Aufnahme, weil Dienstagnacht das Playoff-Ranking erst kommt. Und das wollen wir natürlich unbedingt mitnehmen, sonst reden wir da über Theorie und dann kommt es doch ganz anders. Ja, also wird die nächste College-Folge nicht Mittwochmorgen fertig sein, sondern erst am Nachmittag, wenn ihr alle ausgeschlafen habt.
Genau.
Genau. Und nächste Woche sollte auch Martin wieder mit dabei sein normalerweise. Dann habt ihr wieder Schuhen und Martin. Ich drehe wieder einen Schritt zurück und höre euch zu und schneide das Ganze dann während der Aufnahme.
Genau.
Gut.
Und ich wollte mich nochmal bei den Flag Invaders bedanken, die mir ein schönes kleines Andenken gegeben haben, weil ich ja jetzt nicht mehr in Hildesheim sein werde. Und vielen, vielen Dank, Boys and Girls. Hab mich sehr gefreut.
In diesem Sinne, eine schöne Woche euch da draußen. Danke Schumann, danke Johannes. Macht es gut.
Macht's gut. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.